Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute haben wir es endlich geschafft, zusammenzusetzen und werden jetzt darüber sprechen, was bei der Tour noch so passiert ist in den letzten Tagen, die ja eigentlich nicht so ereignisreich waren. Und dazu begrüße ich den lieben Thomas aus dem schönen, schönen München. Guten Abend.
Hi, kurze Frage, soll ich auch noch mit aufnehmen?
Nö, lass ruhig laufen. Okay. Wir lassen laufen. Wir machen das einfach, das passt schon. Ich schalte dann jetzt auch noch um auf Show, dann sind wir alles auf Live, dann ist alles gut. So, jetzt piept es auch noch hier. Das ist doch mal ein guter Start in die Sendung. Ab jetzt kann es nur noch besser werden. Tour. Erstmal, wie geht's dir? Ist schon spätsommerlich? Nee, ne? August ist noch normaler Sommer.
Hochsommer, würde ich sagen.
Hochsommer? Oder? Aber fühlt sich's bei dir an wie Hochsommer? Ich bin heute einmal in der Straße lang gefahren, da dachte ich schon, es fängt schon an herbstlich zu werden.
Es ist furchtbar warm.
Ja, es klingt furchtbar, ich weiß. Ich habe mich auch nicht gut gefühlt dabei.
Ja, es ist ja beim Radfahren, also ich weiß nicht. Irgendwie kommt dabei jegliche Dynamik abhanden bei dieser Hitze.
Echt? So warm ist es?
Nee. Also generell im Hochsommer ist es. Also da kann ich schon manche Fahrer bei der Tour de France verstehen, wenn die dann ihre volle Leistungsfähigkeit nicht abrufen können im Hochsommer.
Echt? Nee, bei mir ist es ja, ich guck mal gerade mal, ob mein Tacho, das weiß ich gar nicht, ob der auch die Temperaturen aufzeichnet. Schaue ich mal, wie das hier bei, wie hieß die Veranstaltung, wo ich war? Rad am Ring. Wie es da war, ob ich da eine Aufzeichnung habe von der, ich glaube, so erste Runde, das war so mit die heißeste. Und wie warm es da war, um dann zu sagen, empfinde ich genauso oder empfinde ich nicht genauso. Das Drecksding zeichnet es nicht auf. Es war warm. Also da kann ich mich dran erinnern, dass es in Teilen sehr, sehr warm war. Ich mag es ja warm. Deswegen.
Problem ist ja nicht die Wärme, sondern die Luftfeuchtigkeit. Also als ich in Spanien war, da fand ich es angenehm bei über 30 Grad, aber hier ist es einfach furchtbar.
Okay. Ja, ach nö, ich bin da, ich sehe auch keine Temperaturen, das ist doch alles scheiße. Ich brauche nur einen Tacho. Wer möchte mir einen Tacho sponsern? Das wäre famos. Also dir ist es im
Tour Moment de France,
noch
ja.
Was? Tour de France? Genau, Tour de France. Deswegen hatten wir uns jetzt hier verabredet für heute. Wir hatten den, wie beim letzten Mal, ist jetzt für uns alle natürlich ein bisschen schwierig, ne? Ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben es, egal, immer haben wir noch einen Abschluss gemacht, egal wie lange es dann schon hinterher der Sendung war, der Veranstaltung, also des Rennens sozusagen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es dieses Jahr auch. Uns fehlen im Prinzip noch die letzten 1, 2, 3, 4 Etappen, die wir noch nicht besprochen haben, wo wir vorher gemutmaßt haben, was kann da passieren, was wird da passieren und was passiert im schlimmsten Fall nicht. Und im Grunde genommen ist eigentlich alles, ich finde die Aussage immer komisch, aber so schon fast drehbuchartig abgelaufen, wie wenn man gesagt hätte, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, es spannend zu machen und wir haben noch ein langweiliges Skript. Und dann hat jemand die Schublade mit dem Langweiligen aufgemacht. Mal ganz zugespitzt formuliert.
Ja, auf der nächsten Etappe nach unserer letzten Sendung, der 18. von Briançon zum Col d'Isoire hoch, hat man schon vorher gedacht, das ist die Vorentscheidung der Tour. Also wer jetzt hier noch, wem es gelingt, da einen entscheidenden Vorsprung rauszufahren, der wird auch in Paris ganz oben stehen, respektiv, dass der Gelb-Trikotträger es schafft, seinen Vorsprung zu verteidigen. Ja, und so war es dann auch. Also die Etappe hat im Vorfeld mehr versprochen, als sie letzten Endes gehalten hat.
Absolut, ja. Also was soll man sagen? Am Ende so einer Etappe, der Bergpreisträger gewinnt die Etappe. Nicht wirklich überraschend. Und dann danach in einer kleinen Gruppe der Gelb-Trikotträger mit noch zwei dabei, ne, Bardet und Atapuma mit Froome. 20 Sekunden Abstand ist jetzt auch nicht irgendwie, ist nichts, das einem vom Hocker reißt. Ja, und dann danach plätscherte es dann auch so vor sich hin, ne? Uran, Landa, Meintjes, Daniel Martin, Yates, Contador. Ist jetzt keiner bei, den man da nicht erwartet hätte oder auch keiner, also ne, da ist keine Überraschung passiert an dem Tag.
Nee, also es war ein bisschen frustrierend, weil man den ganzen Tag die AG Désert in der Offensive gesehen hat und die haben halt gearbeitet, wie die Kesselflicker, aber man hat immer auf den Angriff gewartet von Romain Bardet, aber der kam einfach nicht. Und Sky hat dann in der Schlusssteigung den Spieß umgedreht. Die haben Mikel Landa rausgeschickt und dann mal geschaut, was die anderen so machen, um ihre Podiumsplätze zu retten. Da hat keiner was gemacht. Ja, und der Chris Froome hat sich dann wahrscheinlich gedacht, ach, so ein Etappensieg wäre für mich vielleicht auch ganz schön. Hat sich gedacht, er fährt seinem Teamkollegen mal zu dem auf. Und ja, am Ende war er da kurz weg. Uran konnte in dieser kleinen Abfahrt oben in dieser Geröllwüste die Lücke wieder zufahren. Mhm. Und ja, am Ende sind die drei da mehr oder weniger zusammen angekommen. Uran, Bardet und Froome. Vorne raus noch Varin Bagy, der das so ein bisschen diese schläfrige Phase ausgenutzt hat, als sich die Favoriten belauert haben, ist dann rausgefahren und vorne war ja die ganze Zeit noch Darwin Atapuma, dem man da wirklich mal einen Etappensieg gegönnt hätte bei einer Grand Tour, weil er schon, also beim Giro ist er auch schon in den letzten Jahren ganz, ganz oft weit vorne gewesen, hat aber wieder nicht gereicht. Und ja gut, bezeichnende Szene auf dieser Etappe war eigentlich die, als der Kwiatkowski, also da wirklich sein letztes Hemd gegeben hat und dann, der musste wirklich absteigen, weil der ist ausgeklinkt und musste dann rechts anhalten.
Was ich wiederum dann auch mal als Signal gesehen habe, es wurde jetzt oft genug gesagt, die Skyfahrer fahren wie die Maschinen und das Überteam und. Da sieht man halt auch, dass auch die gelitten haben. Ja, dass das auch jetzt.
Ja, aber schon erstaunlich, wie der Kwiatkowski sich in diesem Jahr am Berg verbessert hat. Also ich kann mich da vor, haben wir das, 2-3 Jahren dran erinnern, da gab es mal eine Etappe zum Planche de Belfier in den Vogesen. Da ist Tony Martin bestimmt 100 Kilometer fast im Wind gefahren mit Kwiatkowski am Hinterrad, um den zum Etappensieg zu führen. Und dann am Ende konnte der nicht mal die Ausreißergruppe halten. Und ja, für mich auch wieder so eine bezeichnende Szene in der Schlusssteigung. Fährt der Kwiatkowski kurz rechts ran und schmeißt seine Brille einfach einem Zuschauer hin. Also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, beim Giro gab es eine ähnliche Szene, als da der Diego Rosa einfach seinen Regenschutz zu einem Zuschauer hingeworfen hat oder beziehungsweise einfach in Straßengraben. Und das, ja, würde einfach bei einem anderen Team nicht gehen und da wieder der Unterschied der Budgetierung, also dass das Team Sky da allen weit voraus ist, weil ein Fahrer aus dem Team Fortuneo, sage ich jetzt mal, der wird nicht einfach seine Brille in den Straßengraben werfen.
Ich habe die Szene nicht gesehen, hat er den in den Straßengraben oder hat er den Zuschauer zugeworfen?
Er hat die einfach zur Seite geschmissen.
Ah, okay. Ich hatte es jetzt versucht, positiv umzudeuten, dass er einem Zuschauer eine Freude machen wollte. Aber,
Ja, aber so eine Brille, die kostet dann ja auch, also wenn die von einem Team Sky-Fahrer ist, sicher auch so um die 200 Euro, kann ich mir vorstellen.
Ja, also da musst du mit locker, also nicht locker, aber so, dass da halt auch 55 ist. Budget, auch wenn die nichts dafür bezahlen müssen, natürlich, aber ja, also weißt du, ich habe gedacht, okay, der denkt sich jetzt, okay, Tour zu Ende, ich habe 5 Brillen dann vom Ausstatter bekommen für die Tour, die war meine weniger liebste, die gebe ich jetzt dem Zuschauer, aber wenn er sie in den Straßengraben geworfen hat, das ist natürlich dann wieder ein etwas andere. Da bin ich ja eher dabei, dass ich immer sage, die Leute sollen ihren Dreck wieder mit nach Hause nehmen im Sinne von ihre Power Gills und so weiter. Was übrigens, habe ich jetzt nicht bewusst drauf geachtet, aber mir fällt sowas eigentlich immer auf. Das ist bei den Profis weniger geworden, ne? Oder meine ich das so? Dass die ihre Powergills irgendwo in den Straßenrand werfen und einfach wegwerfen. Ich habe schon den Eindruck, dass da auch ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass sowas
nicht gut, also es gibt ja von der Tour de France Organisation mittlerweile diese fest eingerichteten Zonen, wo man da seine Abfälle deponieren kann, sage ich jetzt mal. Also da, wo man die wegwerfen sollte. Und viele halten sich auch daran. Klar, das ist wie im normalen Leben, also es gibt keine perfekte Welt, also es gibt auch immer noch Leute, die ihre Trinkflaschen da einfach irgendwo in den Straßengraben werfen, wo niemand steht, aber in der Regel achten die Fahrer da jetzt schon drauf. Also es ist ein anderes Bewusstsein dafür vorhanden sicherlich, als es zum Beispiel noch in den 90ern oder in den 80ern waren.
Was ja auch mal was Positives ist, ne? Also das kann man auch mal durchaus, damit kann man ja nicht rechnen, dass Profis sich da auch mal vorbildlich verhalten. Machen sie ja oft genug und in anderen Dingen nicht so einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also eine Etappe, wie man sie sich nicht gewünscht hat, aber wie sie auch nicht ganz unerwartet war, hat sich also nichts daran getan, sozusagen am Gesamtklassement Weiterhin, wo habe ich es denn hier? Jetzt habe ich es verschlagen. Weiterhin natürlich Froome vor Bardet, der sich, glaube ich, durch diese Etappe an dem Tag dann auf Platz 2 zumindest noch nach vorne geschoben hat und hatte dann einen Vorsprung von 6 Sekunden auf Uran. War aber auch klar, dass Uran der deutlich bessere Zeitfahrer sein wird. Und ja, dementsprechend Landa hat dann noch Aru überholt und das waren so die Top 5. Und dann ging es auch schon weiter. Die nächste Etappe, ich versuche mich mal mit Aussprache, ja. 19. Etappe, Embrun nach Salon de Provence.
Mhm.
Hatte das im Ansatz was damit zu tun, wie diese Ortschaften heißen?
Ja. Kann man schon so sagen.
Embrun? Mir wurde gesagt.
Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also ich kann auch ganz schlecht Französisch.
Ja, mir wurde gestern gesagt, dass wir vielleicht im nächsten Jahr nach Frankreich in den Urlaub fahren. Vielleicht mache ich doch einen Kurs noch vorher. Sprachkurs Französisch oder so etwas. Nach Salon de Provence. War als Sprinter-Etappe eigentlich so schon ein bisschen von uns vorgesehen.
Ja, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber diskutiert, was soll das, warum baut man da jetzt noch so eine Etappe hin, die so ein bisschen, also, na, wo die Spannung eh eigentlich nach der ESOA-Etappe schon raus ist, so nochmal mehr ein Spannungstöter ist, weil es eigentlich klar ist, dass da entweder Ausreißer durchkommen oder dass das dann vielleicht noch in einem Massensprint endet. Ja, aber es war dann erstere Variante der Fall, dass dann eine Ausreißergruppe durchkommt, relativ große Gruppe.
9 Leute waren es, ja.
Ja, und mit dabei aus deutscher Sicht Nikias Arndt, der sich also taktisch in diesem Finale richtig gut verhalten hat. Mhm. Aber man muss ganz einfach sagen, bei dem entscheidenden Angriff von Edvard Boasson-Hagen hat er nicht die Beine, um wohlgemerkt im Flachen, im Windschatten zu bleiben.
Ja. Lustig, in Bezug auf diese Etappe, ich weiß nicht, du hast es mit Sicherheit mitbekommen, hatte sich ja hinterher in seinem Podcast Armstrong so darüber geäußert. Weißt du, erinnerst du, was ich meine? Er hat sich darüber mokiert oder darüber lustig gemacht, ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat gesagt, weil es war ja so, korrigier mich, grätscht dazwischen, wenn ich mich irre, aber es gab wohl ganz relativ kurz vor Ende, Kilometerzahl möchte ich gar nicht sagen, weil ich es nicht mehr weiß, einen Kreisverkehr und da sind wohl Arndt und Boasson-Hagen in die eine Richtung und die 7 anderen Fahrer in die andere Richtung. Und im Prinzip hat Boasson-Hagen und Arndt die richtige Entscheidung getroffen und der Rest die falsche. Und da hat Armstrong halt sich so in der Hinsicht geäußert, das wäre uns früher nicht passiert. Ja, also wir waren so gut vorbereitet, wir wussten, wenn da nochmal ein Kreisverkehr kommt, dann fahren wir entweder links rum oder rechts rum. Aber wir haben nicht nochmal kurzfristig da entscheidet und überlegen müssen oder intuitiv gehandelt. Das war vorher schon klar, welche Richtung wir nehmen werden. Und was sind das für 7 Pfeifen, die den ganzen Tag im Wind arbeiten und dann nicht vorbereitet sind oder auch von ihren sportlichen Leitern nicht vorbereitet wurden und da den falschen Abzweig sozusagen nehmen und sich da um die Früchte ihrer Arbeit bringen.
Ja gut, als sportlicher Leiter hätte man da seinen Fahrer schon mal drüber informieren können, ja, was da jetzt im Finale noch auf einen wartet. Habe ich jetzt so gar nicht mehr bewusst sag ich mal jetzt wahrgenommen, dass es da mit diesem Kreisverkehr die entscheidende Szene war, aber ja, auf jeden Fall solche Details, das sieht man auch dann wieder bei dieser Entscheidung jetzt, die sind dann wirklich maßgebend für das Etappenergebnis, denn also Boasson-Hagen hat die Etappe am Ende vor Arndt gewonnen, wenn es auch nur 5 Sekunden waren, aber er hat, nachdem er da in dem einen Sprint von Marcel Kittel um ein paar Millimeter geschlagen wurde, dann doch noch geschafft, ich glaube nach 2011 wieder eine Etappe bei der Tour de France zu gewinnen. Ja, und viele hätten dem das sicher schon nicht mehr zugetraut. Also in den letzten Jahren, nachdem auch er von Sky weggegangen war oder beziehungsweise bei Sky war, hatte er nicht mehr an die Zeiten anknüpfen können, die er früher schon einmal hatte.
Mhm. Ja. Also komisches Ausfransen, Auslaufen der Karriere irgendwie, muss man sagen. Aber war auch ein Fahrer, für den ich schon bei Sky Sympathien hatte und den ich jetzt auch nach wie vor so als einer, wo ich gedacht habe, also ich erinnere noch genau, obwohl das jetzt ja, wann war das? Das war jetzt steht das Datum hier nicht, 21. Juli, also ja, jetzt durchaus schon eine ganze Zeit her. Ich erinnere sogar noch bei der Arbeit, wie ich da gesagt habe, ach, der Boasson-Hagen, das freut mich ja jetzt für den. Schöne Sache. Und Nikias Arndt, auch so, auch wenn es jetzt nicht ganz gereicht hat für einen Sieg, ist natürlich Boasson-Hagen deutlich stärker gewesen. Aber auch für ihn schön, jetzt das zumindest einen zweiten Platz rausgefahren zu haben, für die viele Arbeit.
Ich bin mir relativ sicher, dass Niklas Arndt bei der Tour de France in diesem Jahr noch hätte mehr erreichen können, wäre er jetzt nicht in dieser mannschaftstaktischen Situation eingebunden gewesen, weil man hatte ja zum einen mit Warren Barguil den Sieger des Bergtrikots in der Mannschaft und zum anderen mit Michael Matthews den Gewinner des grünen Trikots, der Punktewertung. Und da musste er auch auf vielen Etappen ganz, ganz viel arbeiten. Auch in den Finals war er immer der, der Matthews da in Position fahren musste. Und Niklas Arndt hat ja zum Beispiel schon beim Cadel Evans Great Ocean Race gezeigt, dass er dann auch mal so schwere Etappen gewinnen kann, wenn er auf eigene Kappe fährt. Also von daher aus deutscher Sicht ein bisschen schade, dass er da für den Michael Matthews arbeiten musste. Aber ja gut, man sollte das jetzt gar nicht relativieren. Der Michael Matthews hat absolut verdient das grüne Trikot gewonnen.
Ja, und man muss auch sagen, Niklas Arndt 25, er hat noch sehr, sehr viele gute Jahre. Und jetzt in den jungen Jahren mal zu arbeiten und zu buckeln und so, das, ich glaube, das ist auch gut für das Standing so im eigenen Team, aber auch Ansehen bei anderen Teams, ne? Dass man da durchaus bereit ist, die Arbeit zu leisten. Klar, man darf deswegen auch nicht seine unters Licht stellen. Ne? Du weißt, was ich meine. Wenn man der Bessere ist, muss man auch auf den Tisch klopfen und sagen, hier, ich habe mein Anrecht und
ja, es ist nicht jetzt so die Situation, wie zum Beispiel, wie ich sie bei Katjuscha in diesem Jahr schon oft geschildert habe. Also teilweise wirklich der Rick Zabel des Stärkeres als Alexander Christoph, aber trotzdem für den Alexander Christoph die Sprints anfahren muss. Mhm. Also ich hätte jetzt einen Niklas Arndt im Sprint nicht stärker eingeschätzt als Michael Matthews, um das auch nochmal zu relativieren.
Ja, nee.
Aber bei Katjuscha gab es da in ein, zwei Rennen wirklich also diese Situation, dass da der Alexander Christoph wirklich Glück gehabt hat, dass der Zabel für ihn gefahren ist und nicht andersrum.
Ja, aber insofern finde ich Niklas Arndt ein schönes Ergebnis und ein bisschen auch lohnen. Also wäre jetzt schön gewesen, wenn er sich da noch hätte selber belohnen können, aber am Bossenhagen ist durchaus ein Fahrer, dem man es gönnt. Zeitfahren, hatten wir dann ein bisschen, das war die vorletzte Etappe, hatten wir spekuliert. Gibt es da eine Möglichkeit noch, dass gegebenenfalls Froome da aufgrund des, des bergigen Teils oder so in Rückstand gerieten könnte gegenüber Rigoberto Urán. Hat er noch eine Chance? Also es lag, warte mal, ich habe jetzt noch hier, wo haben wir es denn? Im Gesamtklassement dann zu diesem Zeitpunkt ein Abstand von 29 Sekunden. Schafft Froome das, die 29 Sekunden auf Urán zu halten? Ja, nein. Aber das war dann, wenn man nur dieses Duell der beiden im Vergleich zueinander betrachtet, eindeutige Sache, er hat nicht nur seine 29 Sekunden gehalten, sondern hat noch 25 weitere draufgepackt.
Und am Ende muss man sagen, Chris Froome hat die Tour de France in diesem Jahr im Zeitfahren gewonnen. Mhm. Weil auf der ersten Etappe, wenn ich es geschwind nachschaue, hatte er 12 Sekunden Rückstand und ein Rigoberto Urán, der war viel, viel weiter hinten platziert. Wie viel hat er verloren? Also auf jeden Fall, genau, 1:03 hat er verloren und Froome hat halt auf dem ersten Zeitfahren nur 12 Sekunden verloren. Mhm. Und wenn man die Zeit mal rausrechnet, dann muss man sagen, Rigoberto Urán über die ganze Tour de France gesehen, ohne die Zeitfahren war stärker als Chris Froome.
Ja, aber vielleicht, also ein gutes Springpferd springt doch nur so hoch, wie es muss, ne? Also wer weiß, was gewesen wäre, wenn man Froome hätte er vielleicht noch zulegen können. Schwer zu beurteilen jetzt, ne? Weiß man nicht genau, aber hätte er noch
drauflegen? Letzten Endes hat er ja auch dann wieder sehr, sehr profitiert von dem Schutzschild der Sky-Mannschaft. Also man hat es ja wirklich geschafft, auf dieser Pyrenäen-Etappe nach Peragurt diese Schwäche von Froome zu verschleiern. Mhm. Hätte da einer früher angegriffen, dann hätte es wirklich brenzlig werden können. Und auch auf der Etappe nach Puy-en-Velay, wo er da diesen Defekt hatte und vorher schon abgehängt war, da war es wirklich dem der fehlenden Courage von Romain Bardet und Rigoberto Urán zu verdanken, dass er die Tour de France dort nicht verloren hat.
Da kommen wir ja vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen beim Fazit zu.
Ja klar, lass uns erstmal bei dem Zeitplan bleiben. Also am Ende erfreulicher Abschluss der Tour de France für die Mannschaft Bora Hansgrohe nach dem Etappensieg von Peter Sagan. Ja, ein weiterer Tageserfolg durch Maciej Bodnar, der das Zeitfahren um die Haaresbreite von einer Sekunde vor seinem Landsmann Michael Kwiatkowski gewonnen hat.
Ich finde den.
Ich glaube, das gab es auch noch nicht oft, einen polnischen Doppelsieg.
Und wenn man es sich betrachtet, die Durchschnittsgeschwindigkeit war vom Sieger 47,788 und vom zweiten 47,759. Das heißt, bei einer Stunde Fahrt wäre er ziemlich genau 29 Meter davor gewesen. Das visualisiert das Ganze. Oder jetzt bei ungefähr, sagen wir mal, einer halben Stunde Fahrt, hat er 15 Meter rausgefahren auf eine halbe Stunde.
Und das ist eine Winzigkeit, ja. Und aus deutscher Sicht, neben dem Team Bora Hansgrohe, ja, Toni Martin in dem Zeitfahren wieder in Anführungs- und Schlusszeichen, sage ich das immer ganz respektabel, nur Vierter. Aber ja, daran sieht man so ein bisschen die große Zeit von Toni Martin. Trotz des Weltmeistertitels im letzten Jahr scheint dann doch irgendwo vorbei zu sein, weil für mich von Toni Martin eigentlich, ja, nicht die Tour de France, die man jetzt von ihm vielleicht erwartet hatte. Gut, man wusste, die beiden Zeitfahren, darauf konzentriert er sich. Aber auch sonst hat man ihn sehr selten in der Offensive gesehen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das Argument Alter oder, wie soll man sagen, nicht Alter, aber so Karrierezeit, gefahrene Jahre, gefahrene Renntage vielleicht auch, also weißt du, bei einer Weltmeisterschaft, da kann er sich fokussieren auf den einen Tag und leidet dann nicht nach einer dreiwöchigen Tour am Ende daran, dass er weniger schnell regenerieren kann, mehr als die jungen Fahrer. Ne? Das ist dann auch nochmal eine andere Nummer. Und am ersten Tag hat er einfach dieses Pech gehabt, vielleicht spielt auch noch dieser Sturz vor ihm eine Rolle und. Weiß man nicht, ist auch müßig zu diskutieren.
Aber auch im Zeitfahren haben ihn jetzt dann doch schon andere Leute den Rang abgelaufen. Ja. Also ich glaube nicht, also zum Beispiel Tom Dumoulin hat gesagt, er wird sich in diesem Jahr auf das Zeitfahren bei der Straßenweltmeisterschaft fokussieren, lässt dafür sogar die Spanien-Rundfahrt aus. Und ich glaube nicht, dass selbst Toni Martin, wenn er jetzt nochmal in gute Form kommen würde, da auch den Hauch einer Chance gegen Tom Dumoulin hätte.
Oh.
Und auch Maciej Bodnar hat man jetzt gesehen. Also schon erstaunlich, was der jetzt in dem Alter nochmal für einen Sprung gemacht hat, leistungsmäßig beim Team Bora, wie viele Fahrer in diesem Jahr beim Team Bora überhaupt einen enormen Leistungssprung gemacht haben. Und auch der ist mittlerweile also auf Augenhöhe, kämpft da mit Toni Martin.
Da haust du aber schon Thesen raus. Also so sind wir schon mal gespannt, was dann die WM bringt. Vor allen Dingen aus deutscher Sicht wird es dann ja auch schwierig zu entscheiden, wer fährt denn da überhaupt, ne? Also wir haben jetzt unter den Top 15 haben wir mit Nils Pollitt an 13, Jascha Sütterlin an 12, Nikias Arndt an 7, Toni Martin an 4. Also da sind ja dann schon ein paar dabei, die durchaus und alle innerhalb von einem Abstand von einer Dreiviertelminute, ne? Und dann könnte man je nach Kurs ja auch sagen, Toni, pass mal auf, deine besten Tage sind vorbei, der Jascha und der Nikias sind dieses Jahr dran.
Ja, das glaube ich nicht, aber...
Nee, glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Also dafür hat Toni Martin ein zu hohes Standing. Zu Recht erarbeitet.
Klar, ja, aber das wird sowieso noch spannend zu sehen, wie man da für die WM auch für das Straßenrennen selektionieren wird. Weil das also, ja, also absolut schwierig abzusehen ist, was da jetzt genau für ein Fahrertyp vorne landen wird.
Hm. Aber ja, kann mir...
Ja, aber zu...
Ja, genau, kommen wir zurück zum Rennen.
Zurück zu der Etappe nochmal, die große Polemik oder beziehungsweise das, was halt dann wirklich hinterher auffiel, war, dass Romain Bardet an dem Tag fast das Podium noch verspielt hat. Also hat sich da um eine Sekunde vor Mikel Landa gerettet, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und er hat hinterher gesagt, dass es ihm wirklich an dem Tag hundsmiserabel ging. Also das hat man auch gesehen. Aber für mich ist es jetzt nach dieser Tour de France jemand, der es einfach nicht verdient hat, auch die Tour de France zu gewinnen, weil wir haben es schon mal angesprochen mit dem Helm und in dem Zeitfahren, also wie wir es gesagt haben, er ist wieder mit dieser Salatschüssel auf den Kopf gefahren.
Stimmt, hatte ich vergessen, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Schön, dass du dran gedacht hast. Warte mal, muss mir das kurz aufschreiben, ja, dann müssen wir ausnahmsweise mal, wir machen ja sonst bei diesen Sondersendungen keine Titel, aber das ist zu gut. Er fuhr wieder mit der Salatschüssel auf dem Kopf. Dass er einfach nicht professionell genug ist.
Ja, und da verstehe ich das einfach nicht, dass man sowas wie so ein Zeitfahren zum Schluss dann nicht ernst genug nimmt. Aber es ist generell, fällt auf, also mir fällt es immer wieder auf, dass da die Fahrer aus den angelsächsischen Ländern doch viel akribischer an solche Details denken, im Gegensatz zu den Fahrern aus romanischen Ländern.
Oder sind es einfach?
Es ist eine Mentalitätsfrage.
Meinst du, es ist eine Mentalitätsfrage der Teams oder der Fahrer, die da einfach anders rangehen?
Ich denke, der Teams, ja.
Na, weil das denke ich mal auch, dass es das eigentlich sein muss. Und ja, also wir haben ja oft darüber noch gesprochen, wenn die Movies mal wieder irgendwas verdaddeln. Oder in diesem Fall die Franzosen mit einem Helm fahren, der einfach nicht das Optimale mit sich bringt für das, was er eigentlich sollte. Ja.
Ja, okay.
Traurig. Also, das ist aber vielleicht auch ein Teil der Geschichte, die Chris Froome dann zu dem Sieger dieses Jahr gemacht hat. Ne? Also es ist nicht so, dass seine Stärke, die so überragend war, sondern eher die Schwäche. Und mit Schwäche meine ich nicht nur die fahrerische Schwäche, sondern auch die Schwäche der Vorbereitung oder die Schwäche, nicht angreifen zu wollen oder sich mit weniger zufrieden zu geben, die ihn zu dem Sieger dieses Jahr gemacht haben. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen am Ende, wenn wir es dann am Ende so zusammenfassen.
Das, was du jetzt genannt hast und die fehlende Fantasie der anderen.
Mhm, ja. Genau, sagen wir einfach, sie geben sich mit weniger zufrieden und Fantasie in Bezug auf ihre Möglichkeiten, ja.
Also wie gesagt, wie wir es gesagt haben, auf der Etappe, als Froome den Defekt hatte und vorher schon abgehängt war, wenn da Bardet und Uran zusammenspannen, die beide vorne noch Helfer hatten, dann wird es ganz, ganz schwierig für Chris Froome da den Anschluss wieder herzustellen, obgleich er da noch Mikel Landa hatte. Aber es ist ja jetzt natürlich auch nicht der Tempobolzer schlechthin.
Ja. Das stimmt.
Aber für Mikel Landa besonders bitter, weil im Nachhinein muss man dann doch sagen, die Aktion von Froome am Isoar hat ihn das Podium gekostet. Hätte Froome da die Beine stillgehalten, dann wäre er wahrscheinlich vor den anderen noch angekommen und hätte da nicht um eine Sekunde das Podium verloren.
Ja, hast du recht. Andererseits sage ich auch, so wenig die Aktion damals verstanden habe, Landa war im Team des Toursiegers und das ist seine Aufgabe, sein Ziel gewesen. Ich weiß,
ja, aber
was
als
du meinst.
Team Sky versuche ich doch, zwei Fahrer aufs Podium zu bekommen, weil ja, zwei Fahrer auf dem Podium ist viel besser als einer. Und Frooms Toursieg war da sowieso eigentlich schon nicht mehr in Gefahr.
Ja, die Aktion damals, an dem einen Tag werden wir nicht mehr erklären. Also das muss irgendwann mal jemand in seiner Biografie erklären, wer auch immer das sein wird. Aber damit war dann an dem Tag sozusagen Froome vor Uran und Bardet, Mikel Landa eine Sekunde weniger, Aru eine Sekunde, dann
gut, ja, aber damit können wir ja schon sehr schön auf die letzte Etappe überleiten.
Genau, das war mein Ziel.
Wo dann vom Team Sky vorher, was ich absolut schade fand, kommuniziert wurde, dass auf dieser letzten Etappe nicht mehr angegriffen wird, also um diese eine Sekunde vielleicht noch rauszufahren. Mhm. Weil es ist, also für mich hat die Tour de France, endet die auf den Champs-Élysées in Paris und nicht nach dem letzten Zeitfahren. Und ich finde so diese letzte Etappe, diesen Nicht-Angriffspakt oder was auch von der Jury manchmal gemacht wird, dass das Rennen schon nach der ersten Zieldurchfahrt auf den Champs-Élysées abgenommen wird und die Zeiten eingefroren werden, das ist einfach, also verdirbt den Spaß am Zuschauen.
Ich weiß, was du meinst. Es wäre natürlich schön, den Tag genauso spannend zu haben, ne? Aber wie hättest, also du meinst, dass Landa sich bei gab es noch Zwischensprints an dem Tag überhaupt? dass er sich.
Ja, aber die spielen ja keine Rolle. Die spielen ja nur fürs grüne Trikot eine Rolle. Es gibt ja keine Zeitbonifikation.
Okay, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das hätte ich jetzt.
Ja, aber es gab zum Beispiel, überleg mal, 2005 zum Beispiel, da hat Davino Kurov, als da noch bei Zwischensprints Zeitbonifikationen gab, dass sich dann Zwischensprint eine Zeitbonifikation geholt und ich glaube, den Leipheimer vom 5. noch auf den 6. Platz verdrängt. Mhm. Und er hat zudem noch es ausgerissen im Finale und hat die Etappe gewonnen. Mhm. Und da hätte es zum Beispiel Landa zumindest probieren können.
Ja. Ja, bin ich bei dir in dem Fall.
Also oder zum Beispiel, ja, also es war eine andere Zeit gewesen, aber ich glaube 1981 war das, da ist Bernard Hinault mit Joop Zoetemelk zusammen auf den Champs-Élysées angekommen, alleine. Mhm. Sie sind beide ausgerissen und da hat der Zoetemelk wohl zu dem Hinault gesagt, du gewinnst sowieso schon die Tour de France, lass mir wenigstens noch den Etappensieg. Aber der Hinault hat gesagt, nix da und hat den Sprint abgehängt.
Ja, ja, das war durch, ne, das war wirklich eine sehr, sehr andere Zeit. Ich weiß, was du meinst, aber andererseits muss ich auch sagen, erinnerst du das Bild von Vöckler während des Rennens, während der Etappe auf dem Champs-Élysées? Als er sich dann noch einmal hat er nicht am Ende, war Vöckler das? Also Vöckler hat sich einmal abfeiern lassen irgendwann.
Ja.
Zu Recht finde ich auch, also er kann auf, wir sind keine großen Freunde seines Stils gewesen, müssen wir wohl, was, sagen wir wohl mehr oder minder gerne. Aber er war jemand, der die Tour über Jahre bereichert hat. Und eine Ausreißergruppe, wenn man hörte, ist Vöckler drin, das hat bei mir zumindest immer einen Schmunzler hervorgerufen. Wenn man sich gedacht hat, ach, der versucht's mal wieder. Ne, das ist ein Fahrer, den ich durchaus in den kommenden Jahren, und sei es nur, dass ich nicht mehr höre, ob die Kommentatoren Vöckler oder Vöckler sagen, er ist jemand, und ich finde schön, dass er sich da hat mal feiern lassen, oder da waren auch noch zwei andere Fahrer, die hatten, glaube ich, einen Platten und sind dann hinterher im Held hergefahren und wurden dann da auch gefeiert. Ich finde schon, dass es in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist, dass die Etappe, dass die Tour, für mich hört die Tour de France am vorletzten Tag auf und der letzte Tag ist an sich feiern lassen. Also für mich ist die Tour nach.
Ja, aber es hat ja für den, bietet ja für den Zuschauer überhaupt nichts. Also wenn ich dann sehe, nee, dass die da mit Sektgläsern in der Hand rumfahren.
Ja.
Also schon, also das können die meinetwegen gerne nachher abends auf dem Schlauchboot auf der Seine machen, aber nicht während des Rennens.
So, und jetzt kommt mein Argument. Die Fahrer bieten dem Zuschauer 20 Etappen lang die Show. Und die 21. Etappe bieten die Zuschauer dem Fahrer die Show und feiern den Fahrer. Finde ich ein Gedanke, der durchaus seinen Charme hat.
Aber das machen die ja schon auf den 20 Etappen davor.
Ja, aber dann können die Fahrer das auch mal mehr genießen. Ich finde das gar nicht schlecht. Also
ja, aber die können das ja auch gerne genießen. Diejenigen, die nicht mehr Rennen fahren wollen, die können sich ja auch auf den Champs-Élysées abhängen lassen.
Da würde ich wiederum.
Und vorne entbrennt das Rennen. Warum denn nicht?
Weil es dann
natürlich
weil
auch tragische Schicksale auf den Champs-Élysées. Also ich kann mich erinnern, Danilo Hondo musste mal auf den Champs-Élysées die Tour de France aufgeben.
Hat Friseurtermin gehabt und war nicht schnell genug, oder was war das?
Nee, ist gestürzt, also ganz bitter und musste dann am letzten Tag da noch aussteigen.
Ja, aber das würde, glaube ich, nicht klappen, dass man sagt, okay, wer jetzt nichts mehr damit, wer noch feiern will, der lässt jetzt sausen, weil dann müssten sich ja genauso alle dran halten und dann kommt so eine Kobra irgendwo aus dem Nest raus und hält sich nicht dran. Ich glaube, es ist schwierig. Also ich habe da durchaus Verständnis für, in diesem Fall. Ich kann nachvollziehen, dass du sagen würdest, okay, diese letzte Etappe hätte noch ihren Reiz, weil ein Landa zum Beispiel noch die Möglichkeit hätte, aufs Podium zu fahren.
Ich würde es auch zum Beispiel spannend finden, wenn es mal wieder ein Zeitfahren auf den Champs-Élysées geben würde, wie am letzten Tag. Wie 1989 zum Beispiel, dass wir eine ganz knappe Entscheidung haben beim Giro oder bei der Vuelta, ist es ja ganz oft so, dass halt die letzte Etappe, beziehungsweise zumindest beim Giro, ein Zeitfahren ist.
Mhm. Ja, aber ich finde das Bild des Sprinters auf dem Champs-Élysées schon schön. Also ich glaube, wir haben beide André Greipel, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich auch für dich sprechen kann, aber André Greipel hätten wir das ja schon sehr, sehr gewünscht und dass er sich dann da nochmal die Butter vom Brot nehmen lässt, fand ich schon tragisch.
Ja gut, letztendlich
traurig,
muss man
traurig,
sagen,
nicht tragisch.
Sprint, der ist ja auf den Champs-Élysées immer sehr, sehr speziell bedingt durch diese letzte Schikane und durch dieses Kopfsteinpflaster und André Greipel ist ja jemand, der sehr gut mit dem, also man muss da wirklich das Gewicht gut aufs Hinterrad bringen, weil sonst da auch das Hinterrad bei, sagen wir jetzt mal kurzzeitig 1500 bis 2000 Watt fast durchdrehen kann oder beziehungsweise man die Traktion verliert und Ja, er ist dann einfach durch diese Schikane, ist er dann gut durchgekommen schon, aber er ist einfach zu spät losgefahren zum Schluss, weil man hat gesehen, er hatte die höchste Endgeschwindigkeit.
Ja.
Und wäre das Ziel vielleicht 50 Meter weiter hinten gewesen, hätte nicht Dylan Groenewegen, sondern André Greipel die Etappe gewonnen.
Absolut. Also und für Groenewegen jetzt, ich sag mal einfach mal, der zweitgrößte Sieg in seiner Karriere, ne? Also letztes Jahr rund um Köln wahrscheinlich sein persönlicher Favorit. Und dieses Jahr hat er dann noch dieses Rennen in Frankreich eine Etappe gewinnen können, ne? Also durchaus, also ich habe ihn, weiß jetzt, muss ich gestehen, viel zu wenig über ihn, über den 24-jährigen Holländer. Also, wirkt jetzt im ersten Moment sympathisch und man wäre Greipel jetzt nicht mehr da gewesen, dann hätte ich auch gesagt, ach schön, wie nett. Aber so war man natürlich ein bisschen, naja.
Ja, aber ich glaube, ganz bitter hat es auf dieser Etappe John Degenkolb getroffen, der da kurz vorm Ziel noch einen Defekt hat.
Ach ja, stimmt, genau. Das war ja auch noch, stimmt, das habe ich verdrängt schon.
Ja, weil da war wirklich in sehr aussichtsreicher Position und ich hätte ihm schon zugetraut, da auf die ersten drei Plätze zu fahren.
Mhm. Ja, aber auch irgendwie auch für ihn nicht so richtig seine Tour. Wie für das ganze Team Trek Segafredo, finde ich. Die zwar Akzente setzen konnten mit Contador, aber so richtig eingefahren haben sie nicht.
Ja gut, sie haben einen Etappensieg durch Mollema geholt.
Ja, wenn du mit einem Contador, einem Mollema und einem Degenkolb zur Natur fährst, dann kann ja ein Etappensieg auch nicht irgendwie so das komplette Ergebnis, ne? Also damit.
Nee, das stimmt schon. Also sicher hätte es besser laufen können, aber es gibt Teams, die hat es noch härter getroffen. Nehmen wir mal das Team Bora Hansgrohe, wo Peter Sagan ausgeschlossen wurde, zwar eine Etappe gewonnen hat, Maciej Bodnar hat später auch noch eine gewonnen. Aber wenn es gut gelaufen wäre, dann hätte man wirklich 3-4 Etappen das grüne Trikot mit Sagan geholt und nicht zu vergessen, Rafał Majka, der schwer gestürzt ist auf dieser Etappe über den Mont du Chat, der hätte vielleicht in der Gesamtwertung ja auch unter den Top 5 landen können.
Ja, ja, aber das ist, also Hans Grohe, nehme ich mal, deren Tour möchte ich einfach mal nicht bewerten, weil was denen passiert ist, ist nun mal auch etwas extrem Spezielles, sagen wir es mal so. Also wirklich völlig berechtigterweise so dermaßen auf einen Fahrrad oder nicht. Also sie haben schon sehr viel auf Sagan gesetzt und das auch völlig zu Recht, weil damit konnte er nun wirklich nicht viele, konnte man nicht wirklich rechnen.
Naja, sie haben ebenso viel auf Majka gesetzt.
Ja, aber ja, haben sie das? Also sie,
ja.
Nee, ich glaube, also du erwartest doch dann eher, okay, am Ende des Tages, also wenn ich jetzt ein Teamchef von Hans Grohe wäre, wäre ich in die Tour gegangen und hätte gesagt, okay, pass auf, Majka, Gesamtsieg, okay, oder gute Platzierung, Top-10-Platzierung, alles klar, wir setzen auf. Und der Sagan holt uns schon mal die 1, 2, 3 Etappensiege, womit wir man schon mal gegenüber unseren Sponsoren beruhigt entgegentreten können, weil wir schon mal etwas vorweisen können. Also
gut,
so stelle ich mir das vor.
Wir haben vor der Saison kommuniziert, man möchte bei einer Grand Tour in die Top 5 fahren.
Mhm.
Und das wäre dieses Jahr mit Majka durchaus möglich gewesen. Und ich denke, man ist da schon mit der zweigeteilten Strategie, was auch die Ausrichtung des Teams vor der Tour de France zeigt, in die Rundfahrt reingegangen.
Mhm.
Und dass das jetzt letzten Endes nicht geklappt hat, hängt, denke ich mal, einfach mit 90% zu 90% mit Pech zusammen.
Ja, absolut. Also da war jetzt nichts an Unvermögen groß dabei, muss man so sagen. Gehen wir doch jetzt mal einfach dann direkt zum wie soll man sagen?
Zu den Wertungen, ja.
Zu den Wertungen und zum Gesamtfazit über. Also, ganz klar, gelbe Trikot brauchen wir jetzt, kommt jetzt wenig überraschend für uns alle, wer es gewonnen hat, war dann Chris Froome. Eben haben wir es eigentlich ganz schon richtig gesagt, finde ich. Es lag an der mangelnden Fantasie, an der mangelnden oder am sich zufrieden geben mit Platz 2. Auch ein bisschen Pech dabei, dass der ein oder andere rausgeflogen ist oder mit einer Form angetreten ist, die eigentlich.
Ja, sicherlich mit einem Richie Port im Rennen wäre es noch ganz anders gewesen, weil Richie Port wäre nochmal, denke ich, stärker gewesen als Rigobert Duran im Zeitfahren und hätte da auch nicht so viel Federn gelassen. Und wir haben ja gesehen bei der Dauphiné oder beziehungsweise auch auf den ersten Etappen, wie gut der auch in den Bergen in Form war.
Mhm. Ein Quintana, der wirklich, also wenn man es mal so rumsieht, Quintana auf Platz 12, einfach nach dem Giro in einer nicht tourwürdigen Form, muss man einfach mal so sagen. Also er war definitiv nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und natürlich da auch beim Team Movistar das Pech, dass Valverde rausgeflogen ist, ihn da nicht unterstützen könnte. Froome war eindeutig der Fahrer, der es sich am meisten erarbeitet hat und in den richtigen Situationen parat stand.
Beziehungsweise der die wenigsten Fehler gemacht hat.
Ja.
Der hat letzten Endes gewonnen, ja.
Und aber auch nicht jetzt irgendwie so, also das war jetzt kein Toursieg von Froome, wo man noch in Jahrzehnten von schwärmen wird, wie er heroisch sich das gelbe Trikot erkämpft hat, ne? Das
muss man auch mal sagen. Das anders ist so als 2013 oder 2015, als er da doch, ja, will ich jetzt nicht despektierlich sein, aber doch ein bisschen unmenschlich wirkte.
Mhm. Ja, also übermenschlich.
Und man merkt, die das Alter geht auch nicht spurlos an ihm vorbei. Die Konkurrenz kommt von Jahr zu Jahr näher.
Mhm. Ich bin auch gespannt. Hat er schon mal gesagt, was er nächstes Jahr macht? War nächstes Jahr, also ich
er
weiß.
Er will die fünfte Tour de France gewinnen.
Okay, das habe ich noch nicht, also habe ich nicht mitbekommen oder verfolgt. Ja, kann er machen, ne? Also kann er versuchen. Wird spannend und ich hoffe, dass so mancher Fahrer, der dieses Jahr Contador, werden wir nächstes Jahr nochmal sehen. Weißt du, hast du was
Nein,
gehört?
Nein, er hat schon gesagt, es war seine letzte Tour.
Okay.
Er wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal den Giro d'Italia in Angriff nehmen, wenn er denn weiterfährt, was immer noch nicht feststeht. Und ja, schade, dass der da jetzt weg ist sozusagen, aber das Alter nagt natürlich auch an ihm, muss man ganz ehrlich sagen.
Andererseits 34, ne? Also da ist, wie heißt er nochmal?
Ja, aber du musst ja sehen.
Er hat früh angefangen.
Also für mich zählt nicht immer das Alter, sondern wie viele Jahre hat ein Fahrer schon auf hohem Niveau gehabt?
Mhm.
Und ja gut, das soll jetzt auch wieder nicht despektierlich sein, aber zum Beispiel Chris Horner, der glaube ich mit 40 Jahren die Vuelta gewonnen hat, der hatte halt vorher erst drei oder vier richtig gute Jahre auf hohem Profiniveau. Und denke, wenn du dieses hohe Niveau jedes Jahr fährst, was ein Contador jetzt schon seit 10 Jahren fast macht, das verschleißt enorm.
Mhm.
Und zum Beispiel Chris Froome, gut, das ist jetzt ein sehr unorthodoxer Fahrer, der früher auch, der auch erst sehr spät in die Puschen gekommen ist, der fährt halt erst seit 2011 ungefähr auf diesem Niveau.
Chris Horner war 41, also 2013 hat er gewonnen und da war er 41, wenn ich das richtig sehe. Fährt übrigens immer noch. Nee, er hat letztes Jahr erst aufgehört mit 44. Ist er für Lupus Racing Team noch gefahren.
Ja, aber gut.
Das war jetzt
zweimal.
Ja.
Aber das möchte ich gar nicht mehr dran denken oder gar nicht mehr kommentieren, was damals bei der Vuelta passiert ist.
Das ist aber, was ich eben auch meinte, ne, dass man vielleicht sowas nicht nur in Alter, sondern so in Renntagen, vielleicht sollte man so mal komplett auflisten, wie viele Renntage ein Fahrer hatte, weil, oder anders, dass ein Contador jetzt seit 14 Jahren auf hohem Niveau fährt oder seit 14 Jahren im Profisport unterwegs ist, das ist halt einfach mal eine Leistung da. Da kann auch ich meinen Hut vorziehen.
Es gibt halt auch viele Fahrer, die sind in jungen Jahren schon sehr gut, wie jetzt zum Beispiel auch die Yates-Brüder, aber die können das in späten Jahren nicht mehr halten.
Oder da kommt nicht mehr der Schritt in die absolute Spitze.
Ja, also manche, also es ist wie im Fußball, manche bleiben wie zum Beispiel ein Lars Ricken da ein ewiges Talent.
Kenne ich nicht, aber er war ein ewiges Talent, sagt man ihm nach, habe ich gehört. im Prinzip hat Froome seinen Vorsprung relativ, er hat ihn verwaltet irgendwann und es war jetzt kein schöner Sieg, es war kein spannendes Rennen, aber er hat verdient gewonnen, muss man auch mal so anerkennend äußern. Und ich bin
ja, und es war auch letzten Endes wieder ein Sieg des Geldes.
Ja, wobei ich habe ja gehört, da wird's bald ein zweites großes Geldteam geben. Ne? Also
ja, das könnte im nächsten Jahr vielleicht etwas anders sein. Richtig, absolut.
Da wurden die Vereinigten Arabischen Emirate hatte man doch, dass die auch auf einmal mit 30, wie soll man sagen, mit 30 Millionen da sozusagen auf
Budget
einmal
Budget um die Ecke kommen, ja.
Genau. Und da muss man ja, vielleicht sollte man es an diesem Punkt auch schon sagen. Hat es mir für später, fällt mir jetzt gerade ein, aber es wurden ja auch schon angebliche, wie soll man sagen, Tour de France 2018 Parcours gesichtet und kolportiert und geleakt oder wie man es auch immer nennen mag. Und das wäre wirklich, also das wäre eine wirklich spannende Geschichte, wenn das so kommen würde, wie es da schon genannt wurde. Weil das wäre wieder etwas, was dem Team Sky so richtig in die Karten spielen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also damit würde man Chris Froome sozusagen das fünfte Gelbe auf dem Silbertablett liefern.
Ja, aber es ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, was da immer publiziert wird oder kundgetan wird. Also ich mag mich da nicht so gerne an irgendwelchen Spekulationen für die Strecke im nächsten Jahr beteiligen. Sicher ist nur, dass der Start in der Vendée stattfinden wird, der Heimat von Thomas Vöckler, der aber nicht mehr dabei sein wird.
Okay, also ich fasse mal zusammen, darf ich denn spekulieren? Also es wurde, angeblich wurde ein Kurs gesichtet, der für die 105. Tour de France vorgesehen wäre, möglicherweise mit einem 40 Kilometer Mannschaftszeitfahren, einem 50 Kilometer flachen Zeitfahren und dann noch einem hügeligen Zeitfahren, das wäre natürlich, und was war da noch? Es war auch Alpe d'Huez als Bergankunft und Mont Ventoux als Bergankunft. Wenn das alles kommt, dann sage ich mal so, dann werde ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr viel frei nehmen müssen, um das alles abzufeiern. Das wäre aber fast so eine Wunsch Tour de France, wenn es so
kommt. War da nicht sogar auch eine Etappe mit Kopfsteinpflaster dabei?
Ja, irgendwo da im Norden dann, ne? Ja. Also es wäre zu, ich will nicht sagen, es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber das wäre schon eine Tour de France, die wirklich seinesgleichen.
Ja, gut, was man natürlich als Veranstalter berücksichtigen muss, wenn ich zwei Zeitfahren einbaue, dann muss ich auch den Bergfahrern ausreichend Möglichkeit geben und dementsprechend harte Bergetappen einbauen.
Ja, und das wird dann ein Gemetzel geben. Schade, also das wäre auch eine Tour de France, sag ich mal, die in einem guten Team, einem Contador wahrscheinlich gut zu Gesicht gestanden hätte. Mit dieser, der auch ein variabler Fahrer war.
Ja, aber vielleicht kann man sich, also falls es dann so kommen sollte, greift dann auch mal ein Tom Dumoulin vielleicht bei der Tour de France an, den ich im Zeitfahren doch stärker einschätze als Chris Froome.
Okay. Ja, und aber der auch ein gutes Paket mitbringt, ne? Und die Jugend noch. Also insofern, wenn diese Tour mal so kommt, ich habe mir das mal abgespeichert, dann wird es ein Fest. Und kommen wir mal zum zweiten Trikot. Also was?
Ja gut, die Punktewertung relativ klar. Leider nach dem Ausscheiden von Marcel Kittel auf der Etappe da über den Galibier. Michael Matthews gewinnt sie souverän vor André Greipel und Edvald Boasson-Hagen.
Ja, plus aber auch, ich möchte da nicht nur Kittel als derjenige, der ausgeschieden ist, namentlich genannt sehen, sondern natürlich auch Peter Sagan, der ja eigentlich der noch größere Favorit gewesen war.
Natürlich, also ich denke, Peter Sagan hätte das grüne Trikot wahrscheinlich wieder gewonnen, trotz der, ich glaube, 5 Etappensiege von Marcel Kittel, wo er noch, denke ich, mehr als diese 5 aneinander gereiht hätte.
Und da kommt dann auch wieder die Frage auf, wie diese Punktevergabe wirklich. Ob man
ja,
da
gut,
nicht bei
die Punkte.
Das ist aber eine ewige
Diskussion. Ist die Punktewertung und nicht die Sprinterwertung, muss man ganz klar so sagen. Also ein reiner Sprinter gewinnt das Ding lange nicht mehr und ein Peter Sagan ist einfach vom Paket her so komplett, dass du da im Prinzip hinzaubern kannst, was du willst. Ja, es ist schwierig, da einen anderen Fahrer in dieses Trikot zu stecken.
Ja. Ja, oder du nimmst halt Sagan raus, ne?
Ja, gut. In diesem Jahr eingetreten, aber ich glaube nicht, dass es in der Saison passieren wird.
Ja. Bergtrikot. Da würde ich auch gerne gleich noch einen kleinen Einschub machen über so ein Skandälchen am Rande. Warren Barguil, auch relativ souverän, mehr als die doppelte Anzahl des zweiten Primož Roglič. Dritter dann Thomas de Gendt, den wir vielleicht dann auch nochmal in einem anderen Zusammenhang erwähnen werden später. Was soll man da sagen? Also kann man einfach so stehen lassen, völlig zu Recht hat er
ja,
sich die
war,
Punkte
gewonnen. Ja, war eigentlich der, sagen wir mal so, der beste Bergfahrer bei dieser Tour. Und man hat, also ich habe hinterher mal ganz erstaunlich gelesen, vorhin als zweiter Etappe, wo der so viel Rückstand gefressen hat, hat er sogar einiges an Zeit auf Chris Froome dann wieder gut gefahren.
Okay. Ja. Also. Dann.
Schon erstaunlich, also wie sich da, ich staune da wirklich über manche Fahrer, wie die sich in diesem Jahr entwickelt haben.
Ist das ein Staunen oder ist das ein angstvolles in die kommenden Jahre blicken?
Nee, es ist also, ich will nichts Negatives sagen, aber es überrascht mich einfach. Womit ich vor der Saison also so nicht gerechnet hätte,
okay.
Wie manche Mannschaften auftrumpfen.
Mhm. Ja, dann lassen wir es einfach so stehen. Also gar nicht weiterdenken. Simon Yates, auch völlig zu Recht, das weiße Trikot gewonnen. Schade, Emanuel Buchmann, wie soll man sagen, wurden die auch auf dem, weiß ich gar nicht, werden die auch auf einem Podium gekürt mit erster, zweiter, dritter? Also war
ich glaube, das weiße Trikot, da kommt nur der erste auf das Podium.
Also ja, Emanuel Buchmann da zumindest am dritten Platz, was ja auch schon mal alle ehrenwert ist.
Und auch da muss man sagen, spannend war der Kampf nie wirklich, weil jetzt auch leider ein Louis Meinchens eher ein Fahrer ist, den man jetzt nicht so oft in der Offensive sieht. Ja. Also man hat die beiden immer Rad an Rad gesehen, also die haben sich keinen Augenblick da aus dem Blickfeld verloren, aber es ist dem Louis Meinchens nicht gelungen, den Simon Yates da entscheidend in Schwierigkeiten zu bringen. Und im letzten Jahr war es, glaube ich, da hat ja sein Bruder schon das weiße Trikot gewonnen.
Mhm. Ja, also Familiensache bei den Yates, dass sie sich das holen. Also ja, das war auch, also wir hatten ja zwischendurch mal spekuliert darauf, ob Buchmann vielleicht Teamunterstützung mehr bekommt, um das weiße Trikot sozusagen anzugreifen. Aber das war dann nicht so, dass das wirklich eingetreten wäre. Kommen wir dann noch zu
Teamwertung.
Ja. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber nachdenken. Mit dem ersten und vierten, ich glaube, die ersten drei oder wer wird gewertet? Die ersten drei oder die ersten vier, ne?
Die ersten drei.
Ja, da, wenn du da schon die ersten einen auf Platz 1 und Platz 4 hast, fast sogar Platz 1 und Platz 3.
Souverän gewonnen von der Sky-Mannschaft, ja. Aber diese Teamwertung, also die ist ja jetzt nicht sonderlich präsent dem Zuschauer gegenüber, aber für Teams aus Italien und Spanien immer ganz hoch gehängt und zum Beispiel die Movistar-Mannschaft, die da sonst immer ganz vorne rumturnt, in diesem Jahr weit, weit abgeschlagen auf Platz 6 nur, bedingt natürlich, dass man da schon früh in der Tour durch den Ausfall von Valverde arg zerpflückt wurde. Aber wenn man mal guckt, den Abstand zur zweiten Mannschaft, Arge Desert, das sind dann schon 7 Minuten und vor allem zur dritten Mannschaft, Trek Segafredo, 1:44.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, das muss man, also 1:44 klingt jetzt schon extrem viel, aber wenn man sich dann mal anschaut, dass zwischen Platz 3 und Platz 10 dann wiederum nur eine Dreiviertelstunde, Pi mal Daumen jetzt irgendwie ist, ne? Also, dass da wirklich so, ich sag mal, Arge Desert und Team Sky mit großem Abstand, die beiden vor dann erstmal den nächsten kommen und dann erstmal lange nichts kommt. Also schon völlig zu Recht in diesem Jahr diese Wertung. Es gibt noch ein Trikot, was nicht so vergeben wird, was aber dann trotzdem, das da habe ich eben drauf angespielt, kein offizielles Trikot, sondern die Wertung, die jedes Jahr, jeden Tag ausgesprochen wird, die Wertung des angriffslustigsten Fahrers. Und da gab es dann im Nachhinein, nach der Tour, ich weiß gar nicht, wer es geworden ist jetzt, weil ich habe nur immer gehört, dass es ein Riesenskandal wäre, dass Thomas de Gent es nicht geworden ist. Er hatte die meisten Kilometer in Ausreißergruppen, hatte auch oft genug die Nummer des angriffslustigsten Fahrers, war immer präsent irgendwie und es war hinterher ein großes Aufheben, insbesondere natürlich im niederländischen Lager, dass er es nicht geworden ist, sondern ich glaube, Belgischen meinte ich, Entschuldigung, dass er es nicht geworden ist, sondern, wer war es denn? Ist doch hier Barguil?
Ja, am Ende hat sich die Jury dafür entschieden, dass Warren Barguil der streitlustigste Fahrer war.
Ja.
Also natürlich würde die Tour de France Belgien-Rundfahrt heißen, wäre es de Gent geworden.
Ja.
Aber
das ist sehr diplomatisch
es ausgedrückt. Entbehrt sich für mich jeglicher Grundlage, darüber überhaupt zu diskutieren, Warren Barguil in diese rote Rückennummer da aufzukleben. Also für mich völlig unverständlich und völlig zu Recht auch die Beschwerden danach darüber, was die Jury sich dabei gedacht hat. Ich habe keine Ahnung und gut, es ist wieder so eine Entscheidung der französischen Jury, wie sie bei der Tour de France in diesem Jahr oft unglücklich getroffen wurden.
Ja, also das ist halt immer das Problem bei solchen Wertungen, die nicht irgendwie, wie soll man sagen, so messbaren oder nachvollziehbaren Kriterien unterliegen. Ne? Tonya Harding, ne? Nancy Kerrigan fällt mir da noch ein, die Frau mit der Eisenstange. Also es gibt halt Sportarten, wo solche, wo es oft genug schwierig ist, dass wie Entscheidungen nachvollziehbar sind. Und vielleicht sollte man auch einfach mal versuchen, und sei es nur, dass man sagt, wer ist wie oft kämpferisch der Fahrer gewesen, da auch so eine Art, da kriegt man jedes Mal einen Punkt und wenn wir bei Gleichstand sind, dann wird da gewürfelt oder wird entschieden, wer der letzte kämpferische Fahrer war oder irgendwie sowas. Wenn man so einen Titel vergibt, dann denke ich, soll das immer mal irgendwelchen Kriterien unterlegen sind, die zumindest offengelegt werden. Und ich glaube, wenn ein Trikot dieses Jahr, also der Gent hatte wirklich die mit Abstand so vielen Kilometer in der Ausreißer, das wäre schon verdient gewesen. Naja, so hatten wir da am Ende auch nochmal Diskussion. Ist der übrigens, hast du es mitgekriegt oder habe ich es von dir sogar gehört, dass jetzt auch die Diskussion aufkam, dass es eine Art Ziel, wie soll man sagen, Videoanalyse, ne, wie nennt man es jetzt beim Fußball, was da gemacht wird? Videobeweis, genau. Ja,
das ist ja obligatorisch, also und zum Beispiel Peter Sagan wurde ja aufgrund der Fernsehbilder auch ausgeschlossen.
Aha, okay, dann habe ich es nicht von dir gehört. Aber dass die Jury irgendwie da bessere Unterstützung bekommen soll, also hatte ich irgendwas gelesen? Naja.
Ja, aber es ist allein schon diese Diskussion, dass sowas jetzt überhaupt erst aufkommt, zeigt von der, ja, wie nennt man das?
Mangelnden Professionalität?
Ja, der dilettantischen Arbeitsweise dieser Jury.
Ein schönes Beispiel davon, wie man etwas positiv ausdrücken kann und wie man es wirklich einfach mit großen Lettern an die Wand schreibt, aber trotzdem das Gleiche sagt und die Wahrheit eigentlich sagt. Dilettantismus,
ja. Es ist während der ganzen Tour de France sehr, sehr unglücklich, wie diese Jury sich da präsentiert hat. Erst der Ausschluss von Peter Sagan und dann gab es ja auch noch diese Aktion, wo man Rigoberto Urán da eine Zeitstrafe gegeben hat, Romain Bardet aber wieder nicht. Und das lässt auch den Radsport insgesamt für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer in keinem positiven Bilde erscheinen.
Nee, definitiv nicht. Aber das bedeutet ja auch, dass man im nächsten Jahr Luft hat, sich zu verbessern. Und ich glaube, dass wir trotzdem im kommenden Jahr weiter noch Tour de France gucken werden, oder?
Ja, schon. Aber der Veranstalter wird sich definitiv etwas einfallen lassen müssen. Ja, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen die Langeweile zu brechen.
Einfacher, weniger pro Team ist im kommenden Jahr ja schon mal eine Maßnahme, die dieses Jahr auch schon im Vorfeld angekündigt wurde. Warten wir mal ab, was sie sich noch einfallen lassen. Ich bin ja, wie du ja, grundsätzlich eigentlich auch eher Traditionalist und Bewahrer und möchte nicht zu viel Veränderungen, aber vielleicht ist ja auch der sehr, wenn dieser Kurs in dieser Form kommen sollte, ein sehr abwechslungsreicher Kurs oder wo sehr, sehr hart und sehr viel Zeit fahren, aber trotzdem viel starke Bergetappen, vielleicht dann die Etappen zwischendurch auch nochmal noch kürzere Etappen, die noch, wie soll man sagen, angeregter sind oder noch heftiger
animierter sind.
Ja. Was war das Wort?
Animierter sind als sonst.
Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist, danke. Das sind ja vielleicht dann auch schon mal Maßnahmen. Lassen wir uns mal überraschen, aber wir. Also ich hatte dieses Jahr bei der Tour trotz dessen, dass der Kampf ums gelbe Trikot nicht sehr, sehr, sehr hart ausgefochten wurde, immer Spaß. Und es waren sehr viele Etappen, die sehr viel Unterhaltung geboten haben. Es war trotz dessen, wie der Kampf ums gelbe Trikot gelaufen ist, eine unterhaltsame Tour. So meine ich das. Und eine tolle Tourstadt in Deutschland, in Köln, in Düsseldorf. Habe ich gerade versprochen.
Da hast du ihn schon verlegt.
Ja, in Gedanken Düsseldorf ist eigentlich nur ein Vorort von Köln.
Das lass aber nicht die Hörer hören.
Nee, ach so, das nimmt hier jemand auf, das ist veröffentlicht. Nee, das ist halt so. Damit kann sich auch jeder, gibt es ja nichts anderes zu das Deutel. Ja, das war unsere Tour de France 2017. Und jetzt ist ein Haken dran da und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, das Gute ist, dass wir jetzt 2 Wochen gewartet haben mit der ganzen Geschichte, mit dem Revue passieren lassen, weil dann sind es nur noch 47 Wochen, bis die Tour wieder startet. Ach nee, nächstes Jahr ist später, ne? 47, dann wahrscheinlich 48 oder 49 Wochen, verdammt.
Ja. Und es sind keine 3 Wochen mehr bis zur Vuelta.
Das stimmt wiederum und da werden wir gucken, dass wir in ähnlichen Stile wie jetzt berichten. Vielleicht haben wir beide weniger Möglichkeiten, es live zu sehen, das wird sich noch zeigen oder nachzuschauen, aber wir werden zumindest inhaltlich versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten und das auch in einer gewohnten Frequenz Gucken wir mal, was danach passiert ist. Ich glaube, die Tourkriterien, die lassen wir jetzt ergebnistechnisch und so raus, weil das sind ja, ohne das jetzt böse zu meinen.
Races, ja.
Ja, es ist immer komisch, dass der Lokalmatador gewinnt, ne? Der kennt die Strecke am besten.
Ja, er kennt sich in Hannover bestimmt am besten aus.
Dann. Ja, und in Neuss, da kennt sich der Christian Knees ja aus wie in seiner Westentasche.
Wie siehst du da sonntags morgens immer durch die Fußgängerzone fahren mit 45?
Thomas, ich sehe schon, du hast die Streckenführung von der Tour de Neuss dir nicht genau angeguckt, ne? Weil die führt nämlich nicht durch die Fußgängerzone. Die führt nämlich beim Amtsgericht rechts vorbei. Ja, dann beim, ich weiß es jetzt nicht mehr. Bei dem einen Grillimbiss, ja, den lässt du links liegen und dann biegst du rechts in die Drususallee. Und dann fährst du nämlich an meiner ehemaligen Schule vorbei. Deswegen kenne ich den Kurs auch nur. Diese Rennen haben ihre Berechtigung und die haben auch ihre Berechtigung für die Fahrer, um Geld zu verdienen. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Aber jetzt, dass wir da groß berichten. Ich habe noch geguckt, ich war ja jetzt ein paar Tage in Holland, ob da in der Nähe vielleicht durch Zufall jetzt hätte ein Kriterium stattfinden können oder sollen oder müssen oder wie auch immer. Aber da war leider nichts und deswegen habe ich auch kein Kriterium gesehen. Aber die Fahrer hatten ihren Spaß und dann ist das ja auch gut so. Das ist ja auch ein bisschen...
Ja gut, das nächste relativ halbwegs ernste Rennen danach oder World Tour Rennen, sagen wir mal, war dann die Klassiker San Sebastian, die traditionell dann am nächsten Wochenende nach dem Ende der Tour de France stattfindet. Sehr schweres Eintagesrennen, ja, das dann auch in diesem Jahr wieder von den üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, die auch in den letzten Jahren schon vorne waren, Bauke Mollema, Toni Galopin, Michael Kwiatkowski, dominiert wurde im Finale und ja, am Ende hat das Team Sky clever die Karten gespielt, die hatten Mikel Landa vorne, hatten Michael Kwiatkowski vorne, einer der beiden, nämlich der Pole, hat dann das Ding abgeschossen.
Ist ja auch immer so ein bisschen, gehört es schon zum, kann man schon sagen, dass es zur Vuelta-Vorbereitung noch mitgehört, die Klassiker?
Nee, würde ich nicht so sagen. Also nee,
habe ich das nicht irgendwo noch
gesehen? Ist ja erst eine Woche nach der Tour und da sind ja häufig also ganz viele Fahrer, die bei der Tour de France auch noch vorne rumgurken, die sind da auch,
ja,
auch ganz aber, vorne dabei.
Ja, okay. Ja, aber Kwiatkowski hat das ganz klar gemacht. Auch unverhältnismäßig für diesen Saisonzeitpunkt und für Fahrer, die bei der Tour gefahren sind, mit 231 Kilometer auch echt eine Nummer, ne? Also, ich habe jetzt nur gesehen hier im ersten Moment so Fahrzeit 5 Stunden, 52, so eine 6-Stunden-Fahrt über 230 Kilometer. Wahrscheinlich jetzt auch nicht bei kältesten Bedingungen mit mehr als einem Hügel.
Ja, aber gut, es ist ein Klassiker und also für mich macht ein Klassiker die Distanz hart. Also
auch,
einen Klassiker will ich nicht haben, 120 Kilometer, also es wäre für mich kein Klassiker.
Das stimmt. Aber als Tourfahrer kann ich mir auch was anderes vorstellen als eine Woche später schon wieder 230 Kilometer an einem Sonntag, wo ich auch gerne die Füße hätte hochlegen können, fahren zu können. Naja, als nächstes dann noch die Tour de Polen. Tour de Polen klingt so komisch, ne? Tour of Poland. Tour de Pologne, ja. Die Polenrundfahrt, nenne ich sie einfach mal.
Die gerade noch läuft, ja. Mhm. Also in diesem Jahr finde ich das Rennen, also gefällt es mir eindeutig besser als noch in den letzten Jahren, weil in den letzten Jahren, also da war man teilweise mit der Polenrundfahrt in Südtirol, wo ich den Sinn dahinter nicht so ganz verstanden habe, wahrscheinlich sponsorische Verpflichtungen des Veranstalters gegenüber der Region. Aber sei es drum, in diesem Jahr ist man eigentlich ausschließlich in Polen unterwegs. Und was ich ganz gut finde oder beziehungsweise für die Zuschauer sicherlich sehr attraktiv ist, fast alle Etappen werden im Finale auf einem Rundkurs ausgetragen. Mhm. Das heißt, werden 2-3 Runden zum Schluss noch gefahren, auch im Gebirge. Ja, und die erste Etappe, Peter Sagan hat sich zurückgemeldet.
Ich sprach mit jemandem bei Rad am Ring darüber, der sich im Profisport auch, ich sag mal vorsichtig, ganz gut auskennt. Und meint hier, Sagan, erste Etappe gewonnen, der meinte ja so, der wird wahrscheinlich eine nicht ganz so kleine Portion Wut im Bauch gehabt haben noch. Also auch wenn er offiziell gesagt hat, ne, ich glaube, er hat relativ schnell gesagt, ich habe es abgehakt, so ganz nehme ich ihm das nicht ab.
Ja, was soll man sagen? Also, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da froh war, dann ein Stückchen weit seine Reputation auf dieser ersten Etappe wiederherstellen zu können.
Ja, oder auch endlich wieder Radfahren zu können. Ne? Also ich erinnere mich damals Jan Ulrich, als er rausgegangen ist, hat er rausgenommen wurde, sagte er, ich war ja wie so ein Motor, der langsam aber sicher heiß gelaufen ist, um dann endlich Vollgas loszustarten. Da muss man auch erstmal wieder runterkommen und runterkühlen. Ne? Und so wird es im Sagan ja auch gegangen sein, ne? So von 100 auf 0 runter. Und dann, das ist wahrscheinlich auch nicht schwierig, nicht einfach.
Ja, aber gut, man muss sagen, also langweilig ist ihm sicher nicht geworden. Also nee, seine Frau erwartet jetzt auch das erste Kind und von daher denke ich schon, dass er da sich nicht so super viele Gedanken drüber gemacht hat.
Das heißt, im Sagan langweilig wird, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass der sich langweilt, irgendwie so vom Typ her.
Ja, aber man hat zum Beispiel auch gesehen, also er hat jetzt die Zeit auch genutzt, um dann mal zum Friseur zu gehen und hat jetzt auch einen ganz anderen Haarschnitt.
Habe ich noch nicht gesehen, aber ich vertraue dir da, dass du das.
Ja gut, er hat jetzt also genau das Gegenteil von der Echt? Frisur, die er vorher hatte.
Ratzkalapp oder was? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Genau, ja. Also sicherlich auch jetzt ja. Dem Sommer vielleicht ein Stückchen weit geschuldet, dass man da der Hitze ein Stückchen weniger Angriffsfläche bietet.
Ja, und ist halt auch weniger Gewicht, ne? Das hätte er eigentlich vor der Tour machen sollen am Berg. Wenn das erstmal nass ist, das ganze Zeug und so. Nee. Ja, aber ansonsten Polen-Rundfahrt mal jetzt so zusammengefasst.
Ja gut, die ersten, sagen wir mal jetzt mal, 4 Etappen waren relativ, oder 5 Etappen eigentlich schon, relativ sprintlastig. Nur Etappe 3, die können wir uns auch nochmal rauspicken zum Beispiel. Gewonnen von Dylan Teuns zum Schluss mit einer Ankunft, die stark an die Mühe de Huy erinnert hat. Mhm. Also wirklich brutal steil zum Schluss. Und selbst in so einer Ankunft hätte es Peter Sagan fast noch geschafft, das Ding zu gewinnen. Also da sieht man wieder, wie vielseitig dieser Fahrer eigentlich ist.
Er hatte und, Rafael Majka und Pozzovivo, Yates, solche Namen, Nibali, hinter sich gelassen da, ne?
Ja, klar. Also es war so ein richtiger wie sagt man dem, so eine richtige Zielanlage für Puncher. Und gut, der nächste, also die beiden entscheidenden Etappen für die Gesamtwertung sind eigentlich heute und morgen. Heute schon eine relativ schwere Bergetappe in der Tatra.
In Richtung von Vidička nach Zakopane.
Zakopane, genau. Also
ist aber ein Wintersportort? Wintersportort?
Zakopane, ja, genau. Auch wieder zum Schluss auf einem Rundkurs und es war ein ganz, ganz spannendes Etappenfinale, weil du keine Mannschaft hattest, die am Berg so richtig dominieren konnte. BMC, na gut, die haben sich da ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen, die haben die ganze Zeit gearbeitet, hatten am Ende dann es aber nicht geschafft, die Etappe zu gewinnen. Jack Haig, der hat sich abgesetzt und solo gewonnen, aufgrund auch dessen, dass sein Teamkollege Adam Yates hinten immer clever abgeriegelt hat. Ja, und dann im Finale, also das waren richtig schwierige Anstiege und da gab es dann auch Attacken von verschiedenen Fahrern. Nibali hat es zum Beispiel mal probiert, ein Rafa Majka hat natürlich mit Hinblick auf die Gesamtwertung auch da versucht, wenig Zeit zu verlieren, auch selbst ein paar Attacken gesetzt. Ja, und es bleibt spannend vor dem morgigen Tag der letzten Etappe, wo es sogar eine Bergankunft gibt. Dylan Teuns führt die Gesamtwertung mit 6 Sekunden vor Rafael Majka an, dann Wilco Keldermann, Wout Poels, Pozzovivo und ich sage mal bis ja zu Position 11 oder sogar 12, Jack Haig, der heute gewonnen hat, 43 Sekunden Rückstand, ist da morgen eigentlich noch alles drin.
Mein lieber Scholli, die Etappe morgen, das ist aber auch ein Sägezahnprofil. Also es mag jetzt natürlich ein bisschen der Maßstab täuschen, aber
ja, aber es geht halt nur rauf und runter, ja. Wirklich. Also sehr, sehr schwierige Etappe und auch heute
zweimal, auch zweimal fährt man diese Runde, ne? Also es sind irgendwie 66 Kilometer, die man zweimal fährt, also auch wieder, wie du eben schon sagtest, für die Zuschauer ganz interessant. Auch überraschend, oder was ich jetzt gerade so gesehen habe, kurios, ein später Start. Ne? Also die Zielankunft ist ja immer so 18, 19 Uhr. Ja, ist ja auch zuschauerfreundlicher, sag ich mal.
Ja, natürlich. Also die meisten Leute kommen dann ja in der Regel um 17 Uhr oder 16 Uhr von der Arbeit, verlassen das Büro vielleicht oder den Ort, wo sie halt arbeiten und haben dann noch die Chance, die Etappe zu sehen, was ich mir mal manchmal auch bei anderen Radrennen wünschen würde.
Macht natürlich die Infrastruktur für alles, was danach kommt, für die Regeneration nicht leichter. Ne? Also Abendessen, Massage, Transport zum Hotel und.
Ja, es verschiebt sich halt alles ein bisschen nach hinten, aber die Zeit, die du dafür hast, bleibt ja letzten Endes die gleiche.
Ja, ja, du siehst auf 2 Tage verteilt dann. Ne? Du hast dann am nächsten Tag erst um 13, 14, 15 Uhr den Start und kannst dann halt morgens Sachen nachholen. Das stimmt schon, aber...
Richtig, ja.
Na, ja, das sozusagen unsere kurzes Update zu diesen Rennen, die jetzt gerade aktuell laufen. Wir haben noch einen Punkt Diverses und vorher natürlich die Transfers. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir warten dann zumindest noch bis zum 1. August, weil ab da ist ja das Transferfenster offen. Und offen oder ab da darf offiziell darüber gesprochen werden, so etwas in der Richtung. Und was haben wir denn zu vermelden?
Verkündet werden, ja.
Genau, was dürfen wir denn schon
gesprochen
erzählen?
Gesprochen werden darf ja, also man kann den Leuten ja nicht den Mund verbieten.
Ja, aber es wird halt nicht gerne gesehen. Und ich glaube, wird auch Vertragssprache, also wird mit Sicherheit irgendwelche Konsequenzen nachher.
Ja, sicher, die Fahrer werden nicht darüber sprechen.
Ja.
Nee, aber sind jetzt schon viele, sage ich jetzt mal, Deals unterzeichnet worden von verschiedenen Fahrern bei neuen Teams. Interessant sicherlich der Transfer von Warren Barguil zum Team Fortuneo Oscaro, wechselt zurück in die Bretagne. Also die Mannschaft kommt ja aus der Bretagne, Warren Barguil auch ein Fahrer aus der Bretagne, verlässt das Team Sunweb, wohl auch im Hinblick auf die Problematik, dass er sich ansonsten mit Tom Dumoulin die Kapitänsrolle teilen müsste bei der Tour de France, respektive wahrscheinlich sogar für den Niederländer hätte arbeiten müssen. Ja, und da ist er jetzt halt alleiniger Kapitän. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft wohl eher in der zweiten Liga bleibt, aber die Wildcard sicher zur Tour de France.
Ja, also dachte ich ihm erstmal, was für ein Rückschritt, aber das Dumoulin-Argument ist natürlich ein ganz großes und...
Aber natürlich auch die Frage jetzt für das Team Sunweb, wenn man wirklich die Tour de France gewinnen will, dann braucht man gute Fahrer und jetzt, also gute Bergfahrer. Mhm. Und jetzt ist wieder einer weg mit Barguil. Kann man sich schon fragen, wie der Tom Dumoulin das veranstalten will.
Ja. Da muss der Simon Geschke noch mehr ran.
Ja, der hat ja in diesem Jahr schon den Giro und die Tour gefahren, also
ja, ist ja gut im Saft.
Ja, aber bei allem Respekt für Simon Geschke, also ich glaube dann, ein Mikel Landa spielt dann doch in einer anderen Liga.
Ja, natürlich. Warten wir mal ab. Also, und wen haben wir noch? Nieve ist Orica Greenwich. Nee, wie heißen die jetzt? Orica
Scott.
Scott. Ich habe immer Orica Greenwich im Kopf.
Nein, die hießen auch zwischendurch mal Bike Exchange.
Ja, ich vergesse das immer. Du weißt doch, wenn ich mir einmal was gemerkt habe, ne, dann geht's nicht mehr raus. Und ja, er verlässt Sky. Also ich bin mal gespannt, ob er zu den Fahrern gehört, die nach einem Wechsel von Sky woanders hin.
Mikel Nieve bringt eigentlich immer die Leistung, also von dem kannst du alles erwarten, was er schon seit jetzt gut 6, 7 Jahren auf dem Niveau bringt. Also auch vorher bei Euskaltel hat er ungefähr die gleiche Leistung gebracht, die jetzt bei Sky auch immer liefert.
Ja, also dort soll er dann wahrscheinlich die Yates-Brüder und Chavez unterstützen, gehe ich mal von aus. Und
wobei die auch langsam da in der Mannschaft ein kleines Problemchen, ein Luxusproblem bekommen. Die haben halt die Yates-Brüder, dann hat man jetzt einen Fahrer wie Jack Haig, der vielleicht in Zukunft auch Grand Tours vorne bestreiten könnte. Und dann hat man noch einen Fahrer wie Chavez, der im letzten Jahr schon Zweiter beim Giro war.
Mhm. Ja, ja, also die werden auch mit Sicherheit noch den einen oder anderen von ihrer Payroll streichen müssen, ne? Weil das wird auch mit Sicherheit keine günstige Geschichte werden, die sich da so, wie soll man sagen, so langsam herauskristallisiert bei diesem Team. Auch wenig überraschend, dass er sein Team verlässt, sag ich mal vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, du hattest es schon rund um den 1. Mai mal angedeutet, dass du denkst, dass da vielleicht ein Wechsel anstehen würde. Alexander Christoph verlässt natürlich Katusha und geht zu den Emiraten.
Ja, also ich denke, der Verdienst wird für ihn ähnlich sein und die Mannschaft hat ja jetzt, gut, die haben mit Modolo schon einen guten Sprinter, aber jetzt keinen Sprinter, der auch ja tauglich ist für die Klassiker, für die Nordklassiker, wo Alexander Christoph da mit Sicherheit bei der Mannschaft die alleinige Kapitänsrolle wird beanspruchen können.
Mhm. Ja, und er war einfach, also das hat einfach irgendwie nicht gepasst anscheinend. Ja,
ja, aber ich bin gespannt, ob der nochmal auf das Niveau zurückkehren kann, das er vor ein, zwei Jahren mal hatte, weil in dieser Saison hat er zwar ein paar Siege rausgefahren, auch ja mit Eschborn, Frankfurt ein World Tour Rennen gewonnen, aber es ist nicht mehr der Alexander Christoph, wie er früher noch war.
Nee, definitiv nicht. Und ich gucke gerade mal, wie alt er eigentlich ist. Alexander, wieso tue ich denn immer das S, obwohl ich das D will? Weil eigentlich kann er ja noch, ich kann im Dunkeln nicht tippen. Dabei gucke ich ja gar nicht hin. Ja, 30, also er sollte ja eigentlich noch mal ein paar gute Jahre haben, ne? Also 14, 15, das waren so seine Jahre. 14, 15, 16 vielleicht noch. Ja, sind wir gespannt. Also vielleicht braucht er auch einfach mal ein bisschen Ruhe oder nicht, oder man muss ihn machen lassen. Vielleicht die, also diese Kritik da rund um den 1. Mai, das war schon, wie damals von uns angesprochen, ab da war eigentlich klar, dass es längerfristig nichts wird. Und er hat ja, das muss man auch mal sagen, dieses Jahr für Katusha schon extrem viele Renntage auch gehabt, ne? Also er fährt 66.
Ja, er muss da so ein bisschen alleine die Kastanien aus dem Feuer holen für die Mannschaft, die auch in dieser Jahr ja noch nicht so die super Resultate jetzt eingefahren hat im Vergleich, wenn man sich da messen will mit Mannschaften wie halt oder auch der Sky-Mannschaft, was die Rundfahrten angeht. Mhm.
Ich sehe gerade, also er hat 66 Renntage, Nils Pollitt 64, aber das ist Mann, die scheinen wahrscheinlich in der gleichen Truppe sein. Toni Martin 60 Renntage, Rick Zabel 64. Vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht ist das völlig normal. Sag mir mal, irgendein Fahrer noch von Katusch, von Alpecin, doch Katusha Alpecin, der interessant wäre im Vergleich.
Ja, zum Beispiel die ganz Rundfahrtenfahrer, also zum Beispiel Simon Spielak hat ja die Tour de Suisse gewonnen. Oder ein Ilno Zakarin, der den Giro schon vorne gefahren
hat. Spielak hat 50 Renntage, also rund zwei Wochen dann schon mal weniger. Wer war das nochmal, der zweite, den du genannt hast?
Zakarin.
Aber auch 64 Renntage, also die scheinen
ja,
alle.
Ja klar, wenn du eine Grand Tour fährst, dann hast du automatisch, also das ist eine ganz normale Zahl eigentlich jetzt.
Ja, es kam irgendwie, er wirkte auf mich sehr beschäftigt. Das möchte ich jetzt auf meinem Grabstein.
Womit auch immer, ja.
Auf meinem Grabstein steht. Er wirkte immer sehr beschäftigt. Das finde ich schön. Das möchte ich haben. Das waren jetzt so die Transfers, die ersten. So richtig große, dicke haben wir noch nicht zu vermelden. Wer ist noch? Kokar geht auch nach Fortuneo?
Ja, nachdem der also zur Tour de France nicht mitgenommen wurde oder beziehungsweise schon vorher feststand da, dass da das Tischtuch zwischen Kokar und Jean-René Bernaudot, dem Chef von Direct Energy, zerschnitten ist, war es eigentlich nur die Frage, wo geht er jetzt hin und ja gut, da wird er sicherlich im nächsten Jahr auch der alleinige Sprintkapitän sein.
Ja, davon ist dann auszugehen. Hatten wir das auch. Wir werden uns natürlich, werden uns und euch weiter auf dem Laufenden halten, wenn irgendwas Spektakuläres passiert und das dann Sicherheit noch in den kommenden Wochen ansprechen. Und
ja, aber da sind wir gespannt, ob es auch jemanden gibt, der für 222 Millionen wechselt.
Meinst du, da gibt es jemanden? Ich weiß nicht. Überleg mal, für die Kohle kannst du dir 7 Radteams auf extremst hohem Niveau leisten. Also 7-mal die Skies.
Ja, also das könnte vielleicht nur der Herr Tinkoff stemmen.
Ich glaube, selbst das könnte der nicht mehr stemmen. Also es
wenn er seine eigene Bank ausraubt.
Ja, und das traue ich mal noch zu. Aber das wäre schon eine richtige Nummer. Also stell dir mal vor, 7 Team Skies. Oder mach einfach 6 und gib denen noch mehr Geld. Ja, haben wir noch den Punkt Diverses, wo wir jetzt wirklich alles nur noch unterbringen, was uns so unterstammt. Was mache ich zuerst? Also den lustigen Abschluss hast du am Ende. Ich habe noch 2 Punkte. Erstmal der Punkt unter der Überschrift Sinkewitz die Pfeife. Und da sind wir ja durchaus teilweise geteilter Meinung. Also Hintergrund, Patrick Sinkewitz ist gerade bei irgendeinem, ich weiß gar nicht bei welchem, müsste ich jetzt auch nochmal gucken, bei einem
Amateurrennen.
Wo auch Fahrer, die ich durchaus kenne, persönlich kenne, starten, einfach auch mitgefahren. Ja, was jetzt grundsätzlich, also dass ein Ex-Profi bei einem solchen Rennen mitfährt, geschenkt. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Allerdings muss man sich vor Augen führen, dass Patrick Sinkewitz bis ins Jahr 2022, glaube ich, noch gesperrt ist. So. Dann frage ich mich Punkt 1, warum, wenn man, also man geht dann ja bewusst, ne, also man weiß ja auch, ich bin jetzt als Ex-Profi jemand, der durchaus auch von anderen erkannt wird noch. Ne? Warum zum Henker tut er sich das an? Also was macht der da? Warum startet er da, ob wissentlich, dass er eigentlich da nicht starten darf? Und zum Zweiten, er unterschreibt vorher auch noch, dass gegen ihn nicht irgendwie irgendwas vorliegt. Ja, also dass gegen ihn nicht ermittelt wurde oder wird oder wie auch immer. Das ist für mich an Dummheit nicht hier der Giro delle Dolomiten. Also der Giro delle Dolomiti. Ja, das ist an Dummheit wirklich kaum zu überbieten. Meiner Meinung nach. Also das ist warum hat er das nötig? Also was will er sich wem da wo wie was beweisen? B, wie kann man so dreist lügen und zwar sich und sich entweder sich selber auch noch anlügt oder allen anderen so in die Tasche lügt, wissend, dass es eigentlich mit so hoher Wahrscheinlichkeit auffällt, ja, dass es eigentlich mit Anlauf gegen die Wand springen und dann sich wundern, dass es rumst. So. Wollte ich mal gesagt haben. Was für eine
Frage. Ja, gut, also da tun sich dann ja mehrere Fragen auf. Also zum einen, wenn du sowas unterschreibst, ist immer die Frage, was hat das für Konsequenzen? Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwelche großartigen rechtlichen Konsequenzen hat.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es sogar rechtliche Konsequenzen haben kann.
Ja, aber ich glaube nicht, dass da der Veranstalter zum einen das Geld und zum anderen die Energie hat, dadurch x verschiedene Gerichtsverfahren den jetzt zu verklagen. Mhm. Zum anderen ist immer die Frage, wo zieht man da die Grenze? Also darf so jemand jetzt zum Beispiel noch bei einer RTF starten oder darf der überhaupt noch sich aufs Rennrad begeben? Also weiß ich nicht, ob das jetzt immer so mit diesen Sperren dann auch für so Hobbyrennen gilt. Also ich will das jetzt nicht irgendwie abwerten, die Dolomitenrundfahrt, aber tut natürlich nicht Not, dass der sich da jetzt einschreibt, weil er es auch mit unter falschem Vorwand getan hat. Aber warum er das jetzt macht, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach, um vielleicht mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ja, aber das hat er nicht im positiven Sinne geschafft. Vor allem, wenn ich das richtig interpretiert habe oder wenn ich das, was ich gelesen habe, wenn das richtig war, ist er am dritten Tag sogar noch, nachdem man ihm den Transponder nicht gegeben hat, ohne Transponder mitgefahren. Also da muss man doch auch wirklich mal irgendwann sich überlegen.
Ja, aber das kann ja theoretisch jeder machen. Du kannst ja jetzt auch, also wenn du keinen Startplatz bei einem irgendeinem Rennen kriegst, wo du mitfahren willst, kannst du ja auch nebenher fahren.
Ja, ja, aber was, also ich verstehe nicht, die Beweggründe sind mir völlig schleierhaft. Und wie gesagt, also wenn ich irgendwo nicht starten dürfte und würde starten, ich würde keiner erkennen. Aber dann auch noch auf Platz 3 oder so, meine ich auf der ersten Etappe gewesen zu sein oder so, das muss ihm doch auch klar sein. Und sowas zu unterschreiben, in dem Moment, wo du das unterschreibst, weißt du auch, was du da unterschreibst. Also sollte man meinen, dass er weiß, was er unterschreibt und dass es einfach auch klar sein muss, dass das rauskommt. Also ich habe da an dem Punkt schon fast, möchte ich sagen, ein ganz kleines bisschen Mitleid, weil das, also so viele, da läuft anscheinend so viel falsch. Puh. Naja, kommen wir zu was Lustigem. Etwas ganz was anderem. Adam Hansen hat du hast mich aufgeklärt, es geht unterschiedlich große Golfbälle, ein Golfball großes, eine Wundstelle gehabt am Hintern. Und das hätte fast dazu geführt, dass er hätte bei der Tour in noch größere Probleme kommen können und wäre nicht zu Ende gefahren, was sehr schade gewesen wäre, weil, weißt du nicht, wie viel das ist? Also der ist jetzt, glaube ich, 200 Millionen Grand Touren hintereinander gefahren.
Ja, gut, ich weiß nicht, also ob seine Familie ihn nicht sonderlich mag. Aber ist ja also ständig, also das
nie zu Hause.
Nie zu Hause, also das ganze Jahr unterwegs und ja, hat sich da also jetzt so einen Namen dadurch gemacht, dass er möglichst viele Grand Tours aneinander reiht und die hintereinander beendet. Ja, und auch selbst sich durch solche Verletzungen dann nicht ausbremsen lässt und man darf gespannt sein, wie das dann jetzt bei der Vuelta aussieht. Und natürlich muss es auch immer ein Team geben, das ihn dann jedes Mal wieder aufstellt.
17. Also war jetzt die 18. hintereinander. Die 18. Grand Tour, die er hintereinander gefahren ist. Wäre dann die 19. Und man muss ja dann dazu auch noch sagen, nicht nur, dass er 19 Grand Touren gefahren ist, er war ja dann insgesamt noch 1, 2, 3, 4 Mal mehr am Start, also 23 Grand Touren gestartet, gefinisht und 3 andere Male auch am Start gewesen. Also jetzt habe ich mich selber verloren beim Rechnen, aber seit 2007 ist er quasi nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal nicht am Start gewesen. Also in 10 Jahren, sprich 30 Grand Touren, ist er 7-mal nicht nominiert gewesen. Und das spricht ja auch dafür. Also, ne, man muss, die nehmen ihn ja nicht mit, so nach dem Motto, ach komm, der Hansen, der hat seinen Koffer eh gepackt, ne, den nehmen wir jetzt auch noch mit, sondern der muss ja auch über die Jahre eine so entsprechende Leistung, wie du es eben gesagt hast, erstmal abliefern, dass man.
Ja, ist halt bringt. Auch ein zuverlässiger Helfer, sage ich jetzt mal, für André Greipel oder respektiv, wenn man da auch jemanden fürs Klassement hat. Ja, kann man immer auf den bauen und man nennt ihn ja auch den Crocodile Man und ja. aus der gleichen Haut ist er ja geschnitzt.
Ja, unkaputtbar, auch wenn er ein Golfball großes Loch in seiner Haut am Hintern hat. Ich habe dieses Bild jetzt die ganze Zeit vorm Kopf und im Kopf und das ist nicht schön. Das möchte ich nicht drüber nachdenken. Ja, also Adam Hansen, Gratulation. Zur jetzt insgesamt 18. Grand Tour hintereinander seit 2011. Schön, also solche Rekorde erfreuen mich dann immer wieder, sowas zu lesen. Und du hast ganz zum Abschluss noch etwas, was jetzt im Podcast natürlich ein bisschen schwierig ist, aber mich gut unterhalten hat. Bei welchem Rennen war es? Bei der Tour de Polen, ne?
Ja, bei der Polen-Rundfahrt gab es mal wieder die Situation, dass mal wieder etwas Kurioses mit einem Zuschauer passiert ist. In diesem Fall war es kein Mensch,
ein der dazu geschaut hat,
sondern ein Pony, das ausgebüxt ist und im Fahrerfeld für viel Verwirrung gesorgt hat.
Ja, das ist ein sehr schönes Video. Das geht, wenn ihr möchtet, es ist jetzt an dieser Stelle verlinkt. Und das Pony, ich sehe es jetzt zum ersten Mal ganz. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, einfach eine typische Situation in der Stadt, ne, Peloton fährt. Und auf einmal ist ein Pony auf der Strecke. Und zwar, Ponys sind ja, es gibt ja unterschiedlich große Ponys. Ich würde sogar sagen, das ist ein relativ kleines Pony.
Das ist so ein Zwergpony.
Ja, ein Zwergpony. Es also, könnte auch ein großer Bernhardiner eigentlich fast sein. Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es ein Pony ist, könntest du auch sagen, es ist ein Bernhardiner.
Und ja, und das rennt ja also wirklich eine ganze Zeit.
Ja, also das Video dauert jetzt eine gute Minute und diese Minute ist das Pony da schon am Start. Und auch mit erstaunlichem Tempo. Und das Ende von Lied ist ein bisschen tragisch, möchte ich fast behaupten. Also nicht tragisch, also nicht wirklich schlimm. Hast du auch gesehen, am Ende wird es vertrieben von einem Fahrer im blauen Trikot.
Ja, ja. Einem aus der Gazprom-Mannschaft.
Ja, Gazprom. Er hat keinen Feuerwerfer dabei gehabt. Dann hat es ein bisschen Wasser bespritzt und dann ist es abgebogen. Einfach links abgebogen, kein Bock mehr.
Wenigstens ist es nicht gegen das Haus gerannt.
Ja, und wenigstens hat sich nicht. Also bei sowas denke ich mir immer, mein Gott, das arme Tier. Ne, das hat ja wahrscheinlich mehr Angst als alle Fahrer zusammen. Obwohl, das sieht eigentlich aus, dass er jetzt Spaß dabei gehabt.
Wobei da auch schon, also, ich kann mich erinnern, Erik Zabel, der wurde mal bei Gent-Wevelgem von einem Pferd vom Fahrrad gerammt.
Da hat er doch hinterher doch, das hatte doch auch, das hat ihm dann eine Postkarte geschickt. Irgendwie, also wahrscheinlich natürlich der, wie soll man sagen?
Ja, der Inhaber.
Der Inhaber, der hat ihm dann irgendwie an eine Postkarte zukommen lassen, so im Sinne von, im Namen des Ponys, hier, sorry, Tim oder Trim Trim oder irgendwie so hieß das Pony sogar, das ist also so prägnant ist das noch. Aber eine schöne Geschichte, also ein schönes Bild. Vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, darunter haben natürlich, unter diesem Tweet, haben natürlich dann auch direkt das Pony reinmontiert gegen Chris Froome, bergauf im Laufen. Also das Internet ist ja zum Glück da sehr kreativ in solchen Szenen. Ja, so kann man sich, weißt du, Headset, wäre ja Sinkewitz da noch irgendwie im falschen Trikot dazwischen gewesen und das Pony hätte nach Sinkewitz abgeräumt, dann wäre man Spaß komplett gewesen. Aber so ist es. Naja, also, es war mir eine große Freude, Thomas, dass wir uns mal so abgedatet haben, wie es bei den Profis aussieht.
Ja, und wir haben ja jetzt immer noch, also bis zu Vuelta, sage ich jetzt mal, was jetzt so die nächste Grand Tour ist, haben wir ja immer noch ein paar spannende Rennen. Also jetzt zum Beispiel die Polen-Rundfahrt läuft ja gerade noch, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Und dann ab dem 7.8. beginnt auch die Bing-Bang-Tour. früher Eneco-Tour hieß.
Ja.
In diesem Jahr nur unter einem Ja, unter einem neuen Namen.
Einem einprägsamen Namen zumindest, wenn man es positiv formulieren will.
Für den Sponsor sicher gut Aufmerksamkeit geben wird. Ja, und es ist so, also das nächste spannende Rennen. Und dann haben wir auch noch, was gerade läuft, zum Beispiel die Burgos-Rundfahrt läuft ja auch gerade noch. Gehört jetzt nicht zur World Tour oder zum Beispiel die Utah-Rundfahrt. Also da gibt es momentan schon Radsport satt noch zu sehen. Und ich denke, in der nächsten Sendung werden wir dann auch schon ein bisschen vorausblicken auf die Vuelta. Wer ist da alles am Start und wie sieht die Strecke aus und wer sind die Favoriten?
Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, wenn wir sozusagen auf Sparflamme arbeiten und dann aber den Ofen wieder anwerfen. Und zwar mit vollem Druck oder weiß der Geier was. Bis dahin werde ich mir die Vuelta-Strecke quasi so gut einarbeiten, dass ich sie mir nachts mit verbundenen Augen auf den Unterarm tätowieren könnte. Außer die Namen, die spanischen Namen. Aber die spanischen Namen sind ja einfacher als die französischen Namen.
Die sind auf jeden Fall einfacher auszusprechen, ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn man, also ich hatte ja das, manche sagen Glück, manche sagen Pech, in der Schule Latein zu haben. Und da ist man dem Spanischen natürlich deutlich näher, dem Italienischen als dem Französischen. Naja. Thomas, es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir noch ein paar schöne Spätsommertage. Ich wünsche allen unseren Hörern einen schönen Spätsommer. Du sagst Hochsommer, ich sag Spätsommer. Wir meinen aber das Gleiche.
Einigen wir uns auf Altweibersommer.
Ja, genau. Eine Anmerkung von unserem Hörer Klaus möchte ich gerne aufgreifen. Der hat angefragt, ob wir etwas machen können, und das würde ich gerne machen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was wir immer erwähnt haben oder immer wieder uns bedanken. Auch und ihr könnt jetzt auch mal weiter skippen oder ausmachen, wenn euch das nicht interessiert, das ist völlig in Ordnung. Uns zu unterstützen. Das eine sind einfach eine PayPal-Spende oder es gibt auch einen Hörer, der uns regelmäßig etwas oder zwei, die uns regelmäßig etwas überweisen oder es gibt die Möglichkeit, über unseren Amazon-Account zu bestellen, über den Link, den ihr rechts auf der Homepage seht. Aber es gibt eine Möglichkeit, die es gibt, die wir aber bis jetzt noch gar nicht auf unserer Homepage haben, die auch sehr einfach ist und sehr, sehr zielführend sozusagen. Und zwar müsst ihr dafür wissen, dass wir unsere Produktion, jetzt nachdem wir hier durch sind, über einen Service laufen lassen. Und dieser Service kostet Geld. Das nennt sich auch Phonik und kostet Pi mal Daumen, so 1,20 Euro oder weniger, um den Euro, sage ich mal, einfach pro Produktionsstunde. Das heißt, wir sprechen jetzt gerade 1:30 Stunden, kostet dementsprechend 1,50 ungefähr in Euro. Da kaufen wir dann immer so mal 50 Stunden auf einen Schlag und dann können wir wieder eine Zeit lang produzieren. Es gibt auch die Möglichkeit von Hörerseite aus sozusagen uns Stunden dazu schenken. Ja, also weißt du, genaue Prozedere habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht richtig angeguckt. Und der Klaus meinte, ey, gib mal den Link dafür, weil das kommt dann, also das kommt uns direkt zugute, da verdient nicht noch jemand anders mit dabei und wir brauchen es eh und würden uns das eh sonst regelmäßig kaufen, also ist eigentlich eine feine Sache. Das könnt ihr finden unter Unterstützen und da werde ich jetzt den Link reinsetzen. Ich werde den Link zu der Seite, wo ihr findet, Unterstützen, unter in dieser Folge noch verlinken und wenn euch das interessiert, wenn ihr es angucken möchtet, macht das. Wenn nicht, ist es aber auch völlig in Ordnung, weil wir machen das hier aus Spaß an der Freude. Gut, in diesem Sinne einen schönen Tag noch und eine gute Restwoche und vielleicht, wir haben heute Donnerstagabend, vielleicht auch schon ein schönes Wochenende. Tschüss.
Arrivederci.
Sayonara.